96. Minute.
Hallo und herzlich willkommen zur 96. Minute. Heute wieder mit einer Ausgabe zu Gast. Ich sitze hier mit Hannes, aber nicht nur mit Hannes. Wir sitzen heute unterm Bahnhof, die Züge rattern über uns hinweg, am Gleis 1896 mit Jannis und Christoph. Grüßt euch.
Hallo.
Stellt euch doch mal ganz kurz vor, sagt mal, wer ihr seid.
Ja, hi, ich bin Christoph, bin Archivar von Hannover 96 seit Oktober 2021. Hauptberuflich bin ich Geograf im Landesdienst und lange mit 96 schon verbunden und jetzt schon im fünften Jahr hier im Dienste von 96 im e.V.
Ich ergänze mal, ich bin Jannis, hallo. Im Hauptberuf, ist das mein Hauptberuf? Weiß ich nicht. Ich bin neben Archivar bei 96 auch Lehrer, unter anderem Geschichtslehrer und bin auch, so wie Christoph, schon ganz lange bei 96. Die Geschichte rund um 96 hat uns beschäftigt, bevor wir Archivarer geworden sind. Wir sind also einigermaßen fit in dem Thema, auch wenn wir natürlich ständig neue Dinge finden.
Zur Vollständigkeit nochmal ergänzt, Hans-Heinrich Kellner ist noch ein dritter Kollege von uns, der Ruhestand arbeitet von Diepholz aus, auch ein sehr passionierter 96er und Ehrenmitglied, der sei hier natürlich erwähnt.
Sehr gut, der Name ist ja in der letzten Folge auch von Peter Radojewski genannt worden, deswegen genau. Haben die Hörer den Namen schon mal gehört. Ja, und wir konnten uns natürlich keine besseren Gesprächspartner vorstellen. Für unsere Jubiläumsfolge. 96 wird in dieser Woche 130 Jahre alt und dazu wollen wir eine Extra-Folge machen. Und ja, wir sitzen hier am Gleis 1896, habe ich eben gesagt. Erzählt doch dazu mal ein bisschen. Vielleicht haben es noch nicht alle Hörer auf dem Schirm, was hier so passiert.
Ja, wir sind ja hier in einem Leerstand. Das heißt, die Chance, die sich dem e.V. geboten hat, ist hier im Rahmen einer Zwischennutzungskampagne zu besseren Konditionen hier einen Raum zu bespielen. Und das war für uns ein absoluter Gewinn, weil sowohl einige Abteilungen wie zum Beispiel Fit & Kids mehr in die Stadtgesellschaft wollten, Mitgliederwerbung machen wollten und gleichzeitig wir vom Archiv immer einen Riesendrang haben, unsere Exponate nach draußen zu bringen. Wir haben ja kein Museum, wir wollen unbedingt eins haben. Und hatten jetzt die Möglichkeit, hier zumindest ein Schaufenster zu bespielen, was 24 Stunden jeden Tag der Woche einsehbar ist. Und das war für uns eine Riesenchance. Und sehr schön, dass wir das nutzen konnten. Hatten hier eine tolle Eröffnungsfeier mit viel Stadtprominenz auch und medialer Begleitung. Und hoffen, dass wir das noch eine Weile hier weiter bespielen können.
Ja, mega. Wir haben uns jetzt, Hannes und ich, in dieser Woche mit der Historie von unserem geliebten Verein sehr intensiv beschäftigt. Ihr macht das sowieso schon seit vielen Jahren sehr intensiv. Und wenn man jetzt auf 130 Jahre 96 zurückblickt, ist für mich so das, was als Fan so überwiegt, ist so dieser Stolz oder dieser Blick auf die Vergangenheit, dass man nach 130 Jahren jetzt halt hier steht, hier sitzt und der Verein immer noch so eine Relevanz hat. Das ist ja schon etwas sehr, sehr Besonderes. Wenn man so auf die großen Spiele guckt, begegnen einem immer wieder Vereine, die man halt heute, ne, wir sind Kinder der 90er, gar nicht mehr kennt. Ne? Beispiel TB Borussia, irgendwie Relegationsspiel in den 90ern noch. Wo ist TB Borussia heute? Ne? Also das ist ja schon Wahnsinn und wir wollen mal zurückgehen und ein bisschen durch diese 130 Jahre rauschen und uns einige Momente angucken, die vielleicht viele von euch da draußen noch nicht so auf dem Schirm haben. Klar reißen wir auch mal ganz kurz die großen Erfolge an, aber wir wollen vor allen Dingen mal darauf schauen, was gab es für Knackpunkte in der Geschichte von 96, wo es vielleicht auch in eine andere Richtung hätte gehen können. Und wollen vor allen Dingen jetzt mal zurückgehen zur Gründung. 1896 wurde unser Verein gegründet, damals aber noch unter einem anderen Namen. Wir waren ja nicht immer der HSV. Wir waren erstmal der HFC. Erzähl doch mal ein bisschen, wie ging das los mit unserem Verein?
Der Hannoversche Fußballclub von 1896, das Gründungsjahr, bleibt also bestehen und Fußball spielt überhaupt keine Rolle. Also nicht nur in Hannover nicht, sondern in der Gesellschaft nicht. Aus Großbritannien kam dieser Sport, den ganz viele Menschen komisch fanden. Unter Fußball lief am Anfang auch tatsächlich das Wort Rugby war damit gemeint. Das hat sich dann verändert. Auch bei 96 wurde am Anfang Rugby gespielt, unter anderem Rugby. Und das, was wir heute als Fußball kennen, war noch Association Football, also aus Großbritannien kommt dieser Begriff. Und es wurde Fußball gespielt. 96 hatte kein Stadion, 96 hatte eigentlich nichts, ein paar Mitglieder. Was 96 aber hatte, um es für uns heute sehr gut nachvollziehbar zu machen, eine Chronik, die tatsächlich im Jahr 1896 beginnt. Die ist nicht bis heute fortgeführt oder nicht in diesem Werk, aber sie liegt im Archiv. Ich glaube, es sind die ersten 5 Jahre und das ist natürlich schon ziemlich spannend zu sehen, wie hat sich der Verein entwickelt. Es wird viel berichtet über Silvesterfeiern und Weihnachtsfeiern und was da so passiert. Also wirklich so ganz klassisches Vereinsleben. Wir sind noch ganz weit von dieser Größe entfernt, die so ein, ja, die 96 heute hat, auch diesen Umfang. Es gab überhaupt nicht so viele Leute. Ich kann gar nicht sagen, wie viele Mitglieder es am Anfang waren. Unter 50 natürlich auf jeden Fall. Und wichtig ist es ja mal die Erzählung, und die stimmt auch in ganz großen Teilen, Fricke gründet mit Bürgerschülern. Das ist, glaube ich, der Satz, der in jedem, so beginnt jedes Buch über Hannover 96. Das stimmt auch, aber er ist natürlich nicht der Erwachsene, der da seinen Schülern das Fußballspielen beibringt. Es gibt weitere, Ernst Witte ist jemand, mit dem wir uns gerade beschäftigt haben. Und an dieser Stelle entsteht auf jeden Fall 96.
Genau, du sprichst Ferdinand Wilhelm Fricke an, nach dem ist ja auch die Straße hinterm Stadion benannt worden. Ein Lehrer damals, der ja auch den Verein, der ja auch neben unserem Stadion liegt, 78 mitgegründet hat, damals als Schüler noch, mittlerweile war er dann Lehrer. Habt ihr, also es gibt so dieses Narrativ, dass 96 für weniger gut betuchte ehemalige Bürgerschüler gegründet wurde, also die eher aus unteren oder mittleren Schichten kamen. Habt ihr da Hinweise in diesen Gründungstexten oder in diesen ersten, in den ersten Chroniken der ersten 5 Jahre gefunden?
Konkret zu den Verhältnissen, in denen die Mitglieder, ich glaube, es waren am Anfang tatsächlich nur Männer, aufgewachsen sind, das kann man nicht so genau sagen. In diesen, du hast es ja gerade aber schon gesagt, Bürgerschüler, das war eben nicht das klassische Gymnasium der Elite, auf das dann irgendwie 1% der, ist ja nicht, wir sind ja lange nicht bei Gymnasien mit dieser Quote von heute, sondern das ist wirklich für die absolute Elite. Und da sind dann eher noch andere Sportarten, so ganz klassische, vielleicht aus dem Adel kommende für dieses gehobene Bürgertum, klar. Und deswegen wird Fußball, Association Football auch so kritisch betrachtet. Es wird ein Sport für die breite Masse nach und nach. Nicht sofort da, aber da beginnt sozusagen dieser Prozess.
Genau, also man muss sich das, Hannes und ich haben das ja eben im Auto so mit Padel von heute vergleichen. Also es kamen dann so neue Sportarten aus England rüber und Deutschland war ja zu dem Zeitpunkt sehr turnverrückt und ich glaube Leichtathletik war auch noch so ein Ding, was auch schon salonfähig war, aber Rugby und Fußball war jetzt noch nicht so hoch im Kurs. Und trotzdem gegen diese Widerstände hat Ferdinand Wilhelm Fricke und viele andere dann eben nach und nach diesen Fußball dann auch in Deutschland salonfähig gemacht. Wo in Hannover befinden wir uns jetzt? Wo war die erste Heimat unseres Vereins?
Auf der Wiese neben dem Stadion. Also da, wo heute das Niedersachsen-Stadion ist. Es ist nicht so weit davon entfernt. Die erste Spielstätte von 96, die richtig immer als wiederholt genutzte Spielstelle, ist die Radrennbahn. Die ist da, wo heute der Kontinaubau ist, also vom Pferdeturm ungefähr in der Nähe des Ein-Riede-Stadions. Und da ist eine Radrennbahn, auch eine tatsächliche, also ringsrum ist diese, ich weiß gar nicht, wie man das richtig nennt, diese Schräge, die es auch bei Sechstagerennen und so weiter, also diese Hallen, keine Ahnung, was es da für ein Wort für gibt. Weißt du das, Christoph? Kannst du das sagen? Ist auch egal, ne? Da finden also Radrennen statt. Eine Rennbahn. Es ist eine Rennbahn. Und in der Mitte ist ein Fußballfeld und da wird gespielt. An der Seite gibt es eine Tribüne und dann wird da Fußball gespielt. Und auch die Gegner, die sind natürlich nicht Bayern München und Borussia Dortmund und andere weit entfernte Vereine. Das ist eine städtische Austragung mehr oder weniger oder vielleicht dann aus der Region irgendwann. Man tritt gegen verschiedene Vereine an, die eben nicht weit weg sind. Fußball hat nicht die Relevanz und man freut sich, gegen wen anders spielen zu können. Und in Hannover gibt es viel mehr Fußballvereine als heute. Na, das stimmt vielleicht nicht mehr, aber die sind alle auf Augenhöhe. Jetzt ist 96 ja so ein Stück weit enteilt, da können wir später nochmal was zu sagen, was mit Augenhöhe mit Vereinen in Hannover irgendwie stattgefunden hat, aber es gibt viele Fußballvereine in Hannover und nach kristallisiert sich dann raus, dass 96 einer dieser größeren wird. Die spielen mit den anderen vorher auf Augenhöhe und dann gibt es Fusion. Bei 96 ist das dann 1902 der Hannoversche SV und dann besonders spannend 1913 der BV Hannoverer. Und da ist dann besonders in zwei Dinge spannend. Wir haben das die Gründungsurkunde ist es nicht, aber so ein Protokoll der Versammlung zwischen den Vereinsvertretern. Und da steht zum einen drin, dass der BV Nowra vorher in Blau gespielt hat. Diese Trikots werden abgegeben, können abgegeben werden. Dafür gibt es Geld von dem neu entstandenen Verein. Und das zweite ist, aus dem Hannoverschen Fußballclub, aus dem HFC, wird der Hannoversche Sportverein. Das wird bei dieser Fusion festgelegt. Christoph kann noch einen Sprung zurück machen und was zur Trikotfarbe sagen.
Die Frage wird ja oft gestellt bei 96, warum eigentlich rot? Und da hält sich ja immer die These, dass man in Hannover auf Stadtebene entschieden hat, die Farben den größeren Clubs zuzuordnen. Blau für Arminia, die auch erst 1910 gegründet wurden. Grün für den HSC, rot-weiß gestreift, Eintracht Hannover, schwarz, BV Werder, rot eben 96. Das ist nicht belegt. Also das können wir so jetzt aus unseren Unterlagen nicht bestätigen. Klingt naheliegend, gibt es vielleicht auch Argumente dagegen. Wie gesagt, ist es bislang nicht belegt. Belegt ist aber, dass wir erstmals 1905 in Rot gespielt haben. Es gibt Spielankündigungsplakate von 96 gegen Viktoria Magdeburg und auch gegen Eintracht Braunschweig. Von Anfang an ja immer ein häufiger Gegner, auch in Testspielen gewesen von 96. Nicht umsonst ja das meistgespielte Derby Deutschlands. Ich glaube, das kann man historisch korrekterweise sagen. Und da sind die Leibchen angekündigt, in denen gespielt wird. Und das war tatsächlich schon 1905 rot-weiß mit festhalten grün-schwarzen Hosen. Also muss man auch mögen, die Kombination. Aber da hat man vielleicht auch schon versucht, die Vereinsfarben schwarz-weiß-grün und rot zu kombinieren.
Genau, wollte gerade sagen, weil das Wappen war ja von Anfang an schwarz-weiß-grün.
Das ist richtig, von Anfang an. Wir haben auch von Anfang an tatsächlich auch immer mal wieder mit diesen Vereinsfarben gespielt, also in weißen Trikots, in schwarzen Trikots. Wir können aber das Rot auf 1905 auch zurückdatieren. Wir haben dann nochmal gefunden, ich glaube, das war um 1920, aus den Vereinsmitteilungen eine Anordnung an alle Mannschaften, an alle ballspielenden Mannschaften, jetzt fortan in Weinrot zu spielen, mit weißen Hosen und weißen Stutzen. Das heißt, wir können auch zumindest nachvollziehen, dass für eine gewisse Zeit auch Weinrot, Weiß-Weiß einmal die gängige Kombination war. Eine, die auch in der späteren späteren Zukunft dann ja auch noch ein paar Mal getragen wurde. Bevor man dann ja auf dieses klassische, wie wir es jetzt kennen, rote Trikot, schwarze Hose, weiße Stutzen gewechselt ist. Mit ein paar Ausnahmen, ein paar unrühmlichen vielleicht. Dann auch nochmal Wechsel zwischen Weinrot und Leuchtendrot. Da gibt es ja auch nochmal so ein paar Epochen. Aber Rot können wir zumindest definitiv bis 1905 zurückdatieren. Warum, können wir aber nicht sagen.
Und was jetzt so logisch klingt und für uns heute alle klar ist, 96 sind die Roten, spielen in Rot. So konstant ist es dann gar nicht, denn ich habe ja eben schon über diese Fusion mit dem BV Hannover gesprochen, blaue Trikots bei denen verschwinden und es wird aber festgelegt, 96 spielt in Weiß. Es wird dann irgendwann wieder rot und dann gibt es Bilder oder auch Berichte, da kommen wir aber gleich nochmal zu, von der Meisterschaft 37-38, da spielt 96 gegen Nürnberg und die spielen ja bekanntlicherweise auch in Rot und bei dem Spiel in Nürnberg spielt aber 96 in Rot, Nürnberg in Weiß und bei dem Spiel in Hannover ist es genau andersrum. Also diese grundsätzlich rot und es nimmt immer mehr zu, aber immer mit Ausnahmen.
Dazu passend ist ja jetzt, wir sitzen hier heute am Tag nach dem Release des Jubiläumstrikots, was ja in komplett rot gehalten ist und in der Erklärung dazu wird es ja so begründet, dass sich dieses Trikot auf Gründungsjahre beziehen soll und deswegen ein 130 Jahre Jubiläumstrikot ist. Wie blickt ihr auf dieses Trikot? Inwiefern könnt ihr das wirklich jetzt, wir sind ja in der Gründungszeit jetzt gerade, darauf beziehen?
Wie gesagt, also historisch ist das korrekt. Ne? Wir können nachweisen, dass wir eben schon sehr früh in Rot gespielt haben. Warum genau, kann man nicht mehr so nachvollziehen. Zu der Hemdgestaltung selber kann man auch nur sagen, dass wir von Baumwollhemden reden damals, ohne große Muster. In der besagten Vereinsmitteilung um 1920 herum ist mal von Aufschlägen, also von so einem Kragen, von so einem weißen Kragenaufschlag auch mal die Rede. Das erkennt man auch auf manchen Trikots. Es gibt auch frühe Trikots, so die weißen, die haben auch schon mit einer 96 auf der Brust gespielt. Wir haben schwarze mit HFC-Stick, aber das sind eher die Ausnahmen. Meistens spielt man ja wirklich in einem schlichten Baumwollhemd ohne Kragenaufsätze und ähnlichem. Und insofern ist das ein nachvollziehbarer Gedanke, das mal so auszuprobieren.
Es gab ja viel Kritik, dass es so sehr minimalistisch, sehr unkreativ ist. Hättet ihr euch jetzt als 96 Geschichtsnerd, als Archivare, da irgendein Detail gewünscht, was noch mehr Hinweis wirklich auf diese 130-jährige Historie gibt, wenn ihr da jetzt an der Trikotgestaltung hättet mitwirken dürfen?
Da gibt es sicher verschiedene Gründe. Ich kann jetzt gar keinen konkret benennen. Ich würde es aber tatsächlich umdrehen, denn diese Gründungstrikots sind natürlich alle ohne Sponsorenlogos. Und das jetzt einmal ausgeblendet zu haben, nachdem der Fußball natürlich ohne Sponsoren lange, lange nicht mehr auskommt, das komplett Ton in Ton gemacht zu haben, finde ich eine gute Reminiszenz an die damaligen Zeiten. Und wie die Trikots zu 100% ausgesehen haben, können wir gar nicht sagen. Wir haben ganz viele Trikots im Archiv und wir haben aus der Zeit kein einziges. Denn Fußball, also wir haben selbst von der Meisterschaft von 1954 keins bis dahin. Also bis dahin reicht diese Zeit, in der wir eigentlich keine Trikots haben. Die waren nämlich damals keine Fanartikel. Die konnte man nicht irgendwo kaufen. Die Spieler haben die angezogen. Wenn sie kaputt waren, wurden sie genäht. Und wenn sie ganz kaputt waren, wurden sie weggeschmissen. Das heißt, es gibt auch Bilder aus der Zeit, tragen nicht mal alle das gleiche Trikot, gleiche Farbe, ähnliche Art. Aber die Teile sind unterschiedlich. Also die sind einfach, Hauptsache die Farbe stimmte. Der Rest ist da erstmal egal.
Jetzt hast du ja oder habt ihr ja eben schon ganz viel über die Gründung erzählt. Dieses HFC, dieses erste Logo mit dem Rugby, das sieht man jetzt immer häufiger im und am Stadion. Es gibt dieses Graffiti am Eingang, dann sieht man es auch jetzt häufiger mal auf T-Shirts und Pullovern. Also das ist unser Gründungslogo und wir waren eben am Anfang, auch wenn es schon Fußballclub hieß, noch ein Rugbyverein. Eine Frage habe ich noch, weil es mich so interessiert hat. Also der erste Ball unter der 96-Fahne wurde wirklich schon im Bereich Maschsee, den es da ja noch nicht gab, getreten, sagtest du? Also es gibt Hinweise darauf, dass sozusagen da, wo wir jetzt spielen, dass es da auch losging?
Im weitesten Sinne ja. Ungefähr da, wo der Schützenplatz ist, meiner Ansicht nach. Da wurde das erste Mal Fußball gespielt und natürlich keine Tribünen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, ob es eine Struktur des Spielfeldes im Sinne von genauen Maßen wie heute natürlich auch nicht. Ganz vieles, was für uns heute selbstverständlich ist, war damals, es war ein neuer Sport. Es gibt also immer wieder auch 20, 30 Jahre später noch in irgendwelchen Heften, also deutschlandweite, hannöversche, was auch immer, dass dann da die Fußballregeln erklärt werden. Und ganz vieles entwickelt sich erst mit der Zeit.
Auf dem Waterloo-Exerzierplatz, glaube ich auch, ne?
Da wurde auch gespielt, ja. Mhm. Genau, da war einfach Platz, so wie später ja auch da, wo die Radrennbahn entsteht, Reitturniere ausgetragen wurden.
Hat das bei der Rückkehr eine Rolle gespielt, also dass man das kommuniziert hat, so nach dem Motto Back to the Roots?
Nein, absolut nicht. Nee. Also das muss man sich, glaube ich, auch sehr pragmatisch vorstellen, die Rückkehr. Ne? Also die Überlegung, oder vielleicht fangen wir mal von vorne an, bei der Radrennbahn erstmal nochmal. Das ist ja ein vereinseigenes Stadion gewesen, das, glaube ich, den Vereinsmitgliedern, so lesen wir es zumindest aus den Unterlagen heraus, auch sehr am Herzen lag.
Im Verlauf, ne? Zu Beginn wurde das ja aufgeteilt, aber im Verlauf definitiv.
Und wir haben hier auch noch eine weitere Besonderheit. Dadurch, dass es eine Radrennbahn war, war die mit Bogenlampen ausgestattet. Das heißt, man konnte auch beleuchtete Rennen fahren. Auch damals war Hannover ja ein wichtiger Conti-Standort oder ist ja ein Conti-Standort. Sicherlich auch für die Conti interessant gewesen. Und das hat die Möglichkeit eröffnet, hier das erste Flutlichtspiel auf deutschem Boden, mutmaßlich erste Flutlichtspiel auf deutschem Boden durchzuführen. Das galt bis vor kurzem als erstes Flutlichtspiel 1926, wurde letztes Jahr leider widerlegt, weil in Mainz am Bruchweg tatsächlich auch mit Bogenlampen getestet wurde und ein Spiel stattgefunden hat. Aber eines der ersten Flutlichtspiele fand tatsächlich auf der Radrennbahn statt. Und man ist dann ins Einriedestadion gewechselt. Aber auch das sind ja Überlegungen, die vor allem mit der Stadt zusammenhängen. Also die Stadt hat städtisch das Einriedestadion gebaut 1922 und 1954 dann das Niedersachsenstadion. Pläne dazu gab es auch schon unter den Nationalsozialisten, am Maschsee ein Stadion zu bauen. Und man hat dann pragmatisch auf den Kriegsschutthaufen entschlossen, dann eben dieses Stadion dort hochzuziehen. Und ich glaube, da darf man nicht zu viel Emotionalität oder auch Geschichtsbewusstsein reininterpretieren. Das war eine rein pragmatische Lösung. Zumal 96 da auch erstmal nur Gast war, wie im Einriedestadion auch.
Okay, jetzt sind wir ja gehen wieder zurück vor den Ersten Weltkrieg. Jetzt sind wir so im Bereich Pferdeturm, ne, da wo heute dieses neue Conti-Gebäude steht. Und ihr habt das eben schon so ein bisschen angerissen. Der Spielbetrieb war natürlich noch längst nicht irgendwie so, dass man sich das als regionale Liga oder so in dem Sinne vorstellen konnte. Man hat da damals in erster Linie gegen andere Stadtvereine gespielt. Ich hab da eine Karte gefunden, unterhalb, also südlich dieser Radrennbahn war Eintracht Hannover, FC Eintracht Hannover angesiedelt und noch ein bisschen weiter südlich Richtung Bischofswohler Damm war dann wie heute immer noch Arminia angesiedelt. Also drei Vereine nebeneinander. Wie konnte man sich diesen Spielbetrieb dann damals vorstellen?
Also das, was wir wissen, ist, dass Eintracht der Hauptrivale war, sportlicher Art tatsächlich. Und du hast es angesprochen, heute gibt es ja noch den Eintrachtweg. Neben Bischofswohl quasi, da stand auch das Stadion. Die sind dann nach dem Krieg auf die Bezirkssportanlage eben in die Südstadt gezogen. Aber Eintracht war der Hauptrivale. Eintracht Hannover hat auch zu der Zeit ein Testspiel gegen Juventus Turin gemacht. Auch oft vergessen hier in der Stadt. Ja, und natürlich Arminia. Aber ich denke auch andere Vereine haben da immer eine Rolle gespielt. Also dann wird der Radius auch schon größer. Aber Eintracht Hannover war eigentlich bis zum Schluss zu der Zeit immer ein wichtiger Gegenpart.
Und du hast das jetzt gerade gesagt mit dem Freundschaftsspiel. Der HSV hatte ja auch 1913 ein großes Freundschaftsspiel gegen Tottenham, gegen eine sehr starke Mannschaft aus England und hat eben in dieser Radrennbahn, in diesem Stadion vor 15.000 ungefähr gegen Tottenham gespielt. Habt ihr da irgendwelche Bilder oder Zeugnisse von im Archiv, von diesem Spiel?
Sehr wenig. Aber das ist vielleicht ein sehr symptomatisches Spiel für die Gründungsjahre im deutschen Fußball, dass immer mal wieder Freundschaftsspiele auch mit, gerade mit englischen Mannschaften durchgeführt wurden, die natürlich auf ein enormes Interesse gestoßen sind. Die waren haushoch überlegen, über Jahrzehnte. Zu dem Zeitpunkt hat England ja schon, ich glaube, im dritten oder vierten Jahrzehnt Profifußball gespielt, während bei uns irgendwie gerade mal seit 10 Jahren überhaupt Fußball gespielt wurde, nach wie vor auf Amateurniveau. Und das hat natürlich enorm das Interesse gezogen. Das ist
grundsätzlich kann man aber zum Deutschen Reich, was es ja zu der Zeit nochmal sagen, Sport spielte insgesamt eine sehr große Rolle, natürlich als Freizeitbeschäftigung, war aber auch politisch gewünscht, denn das Soldatentum spielte eine ganz große Rolle in diesem Kaiserreich und wer fit ist, kann gut Soldat sein und kann dann auch kämpfen ab 1914 im Ersten Weltkrieg. Das betrifft natürlich nicht nur, aber auch Hannover 96. Etliche der Vereinsmitglieder sind Soldaten. Viele überleben diesen Krieg nicht, sind verletzt, können nicht weiterspielen. Und das gibt insgesamt neben diesem politischen, persönlichen Schicksal auch, also politisches Schicksal im Sinne von das Kaiserreich geht unter, es gibt die erste deutsche Demokratie, geht aber auch diese Entwicklung des Fußballs, gibt es einen Rückschritt. Diese Vereinsmitglieder werden auch zeittypisch wahrscheinlich geehrt. Es gibt ein Ehrendenkmal, dann später für die, an die erinnert wird, am Ein-Riede-Stadion. Und damit sind wir dann in dieser Nachkriegsphase. Also Deutschland als Aggressor in dem Krieg ist so ein bisschen aus diesen internationalen Beziehungen raus. Danach kehrt es so ein Stück weit zurück und dann findet noch nicht der Wechsel statt, aber eben die Erweiterung, du hast es ja gerade gesagt, zum Ein-Riede-Stadion. Städtisch gebaut, 1922 eröffnet und auch da wird dann Fußball gespielt. Das ist moderner als die Radrennbahn, noch ein bisschen größer. Und dann findet 96 noch viele Jahre, noch 15 Jahre, noch länger eigentlich, bis 1954 oder 53 in beiden Stadien statt. Die liegen ja auch ganz nah beieinander. Ich weiß nicht, Luftlinie, wenn es 500 Meter sind, ist viel, glaube ich. Und da findet dann 96 statt und es professionalisiert sich. So weit sind wir nicht, aber es wird ein bisschen umfangreicher, dieses Fußballspielen nach dem Ersten Weltkrieg und dann, das ist jetzt ja auch keine Titelerrung, aber Fußball hat weiter Bestand, es wächst und dann kommen die Nationalsozialisten an die Macht. Und 96, wir sind noch so ein bisschen dabei, das genauer zu erforschen oder ganz detailliert zu erforschen, wie viel Zugehörigkeit zum Nationalsozialismus gab es eigentlich bei 96. Es gibt einzelne Belege, bei Menschen, die auch schon vor 33 sich dafür engagiert haben. Ganz konkret können wir es nicht sagen, was aber klar ist, die jüdischen Mitglieder werden wie bei allen anderen Vereinen rausgeschmissen. Anfang der 30er Jahre. Bei 96 herausgeschmissen ist falsch. Sie werden alle, und jetzt mal Anführungsstriche oben, unten und oben, zum Rücktritt gedrängt. Sie treten zurück, sind auch hoch verbunden mit ihrem Verein. 96 hat nämlich vorher immer in verschiedenen Gaststätten, das lässt sich aus verschiedenen Vereinsmitteilungen nachvollziehen, Vereinstreffen gemacht und hat dann das erste Mal ein Clubheim neben der Radrennbahn. Und das kann 96 nicht bezahlen, ist auch nicht besonders wohlhabend, der Verein zumindest nicht in dem Moment, und kriegt ein Darlehen von einer Bank, in der es jüdische Teilhaber gibt. Und eins davon ist ein Vereinsmitglied, der tritt dann freiwillig aus und ist seinem Verein so verbunden, dass er sich noch darum kümmert, dass dieses Darlehen an die Bank deutlich reduziert wird. Also 96 hilft das finanziell weiter. Die nutzen das aus, das ist so ein bisschen schwierig, das zu sagen, schwierig zu sagen, wie es ganz konkret ist, aber es ist schon auffällig, dass diese NS-Zeit, diese beginnende NS-Zeit auch bei 96 natürlich eine Rolle spielt. Und dann sportlich wird es größer, es gibt die Gauliga natürlich unlängst und 96 in der Saison 34-35 nehmen sie auch an der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft teil, scheitern gegen Schalke in der Roten Erde tatsächlich, also in Dortmund. Und dann, auch da gilt, Sport ist von den Nationalsozialisten absolut erwünscht. Es gibt die Jugendmannschaften, gibt es offiziell noch, die gehen aber eigentlich in die Hitlerjugend über, weil da dann mehrfach wöchentlich sportliche Aktivitäten stattfinden, um die jungen Männer fit für den Krieg zu machen. Das ist völlig klar. Also das kann man, wir wissen es ohnehin alle, die wir die Geschichte kennen, aber auch in der Planung ist das damals klar und betrifft natürlich nicht nur 96. Und dann kommt, und das ist allgemein bekannt, 1938 wird 96 erstmals deutscher Meister, und da gibt es ganz viel nachzulesen, was das für ein sportlicher Erfolg war gegen Schalke, die ständig nahezu da Meister werden. Im Finale werden sie im Wiederholungsspiel geschlagen. Das ist alles ein Stück weit bekannt. Gerade dieser große sportliche Erfolg steht da immer mit dicken Lettern oben drüber, was dabei aber in der Darstellung komplett fehlt. Und da sind wir gerade dran, das so ein bisschen stärker einzuordnen. Das ist während der Nazi-Herrschaft. Also 96 spielt, wird deutscher Meister. Da ist 5 Jahre Diktatur, länger als 5 Jahre Diktatur, als sie deutscher Meister werden. Es gibt Bilder vom Finale, da stehen beide Mannschaften, ob gewollt, ungewollt, kann man in dem Bild nicht sehen, aber alle machen Hitlergruß. Über dem Olympiastadion Berlin, in dem gespielt wird, hängen Hakenkreuzfahnen. Das ist also eine völlige Normalität zu der Zeit. Diese Ruhephase für die Olympischen Spiele 36 oder Ruhephase in Anführungsstrichen ist längst vorbei. 96 hat also keine jüdischen Mitglieder mehr. Teile dieser Mannschaft sind bereits da Soldaten. Und wenn man sich die Zeitungsartikel aus der Zeit anguckt, es findet also diese Sportberichterstattung, gibt es natürlich. Aber ringsrum um diese Sportberichterstattung wird natürlich ständig diese Nazi-Propaganda in den Zeitungen genutzt. Also wenn man zu den Spielberichten blättert, man kommt nicht umhin, das alles wahrnehmen zu müssen. Das ist also kein rein sportlicher Teil in dieser Zeit, auch wenn ich auf den gleich noch kurz eingehen kann. Aber das findet die ganze Zeit parallel statt. Es findet ein Spieltag nicht statt, weil der sogenannte Anschluss, also der Überfall Österreichs, wird dann abgestimmt. Offiziell Österreich wird an das Deutsche Reich angeschlossen, und das ist alles im Kontext zu sehen. Sport, Soldatentum, kann ich auch gleich noch was, das nochmal ergänzen, aber 96 ist ohnehin schon bei Beginn, also ohne diese NSDAP-Verquickung ganz genau bisher belegen zu können, ist 96 ein bürgerlicher Verein geblieben. Von der Gründung an, es gibt alternativ die Arbeitersportvereine, und dazu gehört 96 nicht.
Wie so viele andere Vereine auch, ne, muss man sagen. Also ich glaube, der Großteil der Vereine ist eher so im bürgerlichen Milieu verortet. Und das wird bei 96 auch deutlich in der Rolle von Hindenburg, der ja 1919 nach dem Ersten Weltkrieg einen Brief geschrieben hat, in dem er eigentlich seine Ehrenpräsidentschaft einfordert bei 96 mit etwas wackeliger Rechtschreibung, und die dann auch erhält. Und er war zu dem Zeitpunkt ja auch schon Greise, aber in Hannover so in der Bürgerschaft, im Bürgertum angesehen. Und 96 hat sich auch sehr damit gebrüstet, dass er dann diese Ehrenpräsidentschaft bekommen hat. Das war auch auf dem Briefbogen vermerkt über viele Jahre. Und in dem Kontext ist das auch mit dem Allen-Riedel-Stadion dann zu verbinden. Die Stadt sozialdemokratisch regiert, hat es trotz einer Schenkung, die das zur Bedingung machte, eben nicht Hindenburg-Kampfbahn genannt, sondern weiterhin Stadion der Stadt Hannover. Und auch die Hannoversche Presse, also der Vorläufer der Hannoverschen Allgemeine, hat da auch immer trotzdem von Hindenburg-Kampfbahn geschrieben. Also Hindenburg war hier im Bürgertum, im Großbürgertum groß angesehen und das galt auch für 96. Da hat man sich eigentlich nicht groß gegen gewehrt.
Du hattest im Nebensatz eben noch eine interessante Sache gesagt, die mir auch begegnet war. Jetzt ist in der Nachkriegszeit, in den 20ern, 30ern Fußball immer größer geworden, die Vereine sind größer geworden, 96 ist größer geworden und was ich da super interessant finde, du hast es gesagt, es gab dann das erste Vereinsheim, das spielte eben zu der Zeit noch eine sehr große Rolle, ne? Dass es eben einen Ort gab, viele von uns kennen das jetzt heute noch aus breiten Sportarten, dass man da eben sein Clubhaus hat, wo man dann gemeinsam nach Spielen einkehren kann. Sowas gibt es ja jetzt in dem Sinne heutzutage, weil wir so ein großer Verein sind, nicht mehr. Aber das schlägt ja vielleicht den Bogen zu dem Kneipenpass, der jetzt im Jubiläum eingeführt wurde, weil es ja irgendwie immer, also es wird ja immer nach Orten gesucht, wo man sich trifft, wo man 96er ist, wo man Gemeinsamkeit hat, wo man Geselligkeit hat und so. Und in den 20er, 30ern wurden halt Vereinsheime gesucht. Und das finde ich halt interessant, dass es dann irgendwann von Vereinsheim nur noch zu Verwaltungsstätte wurde, wo dann Büros waren, ne, an der Clausewitzstraße und man gar nicht mehr so zusammengekommen ist, weil 96 dann irgendwann der Shit in Hannover war, sage ich jetzt mal.
Ja, also stimmt alles und dieses Vereinsheim an der Clausewitzstraße war aber natürlich auch noch auf eine Art ein Vereinsheim. Da gab es eine Gaststätte, ist heute im Vereinszentrum an der Stadionbrücke ja auch so, aber da haben sich auch Leute getroffen. 96 ist aber viel zu groß, es können sich nicht mehr alle Vereinsmitglieder treffen, so wie das noch mit dem ersten Vereinsheim ist, da an der Radrennbahn sozusagen. Daneben sind Tennisplätze, es gibt ja dieses eine bekannte Bild und da gibt es in den Vereinsmitteilungen Programm. Dann ist Samstag dies, Sonntag das, Mittwoch das. Also da ist völlig klar, wer sich wann, wie, wo trifft. Es gibt Berichte über Silvesterfeiern, später dann während des Krieges auch über Zusammenkünfte der in die Heimat für Fronturlaub zurückgekehrten Soldaten, um sich da wieder zu finden oder zu treffen. Also diese Verbundenheit mit dem Verein und mit diesem Ort ist groß.
Genau, das kann man mit heutigen Maßstäben natürlich nicht vergleichen. Ne? Wir hatten ja auch noch, also wir müssen gar nicht so weit zurückgehen. Wir hatten noch vor 30 Jahren, hatten wir, glaube ich, 2000 Mitglieder ungefähr. Also und bis dahin hat schon auch Vereinsleben da vor Ort stattgefunden. Wir haben ja gar nicht so super viele Fotos bei uns im Archiv, was jetzt Bildrechte zum Beispiel angeht. Aber was wir wirklich viel haben, sind Fotos von Feiern und Anlässen und Karneval und irgendwelchen Ballnächten natürlich. Auch das ist ein großes Thema. Schwarz-Weiß-Grüne Ballnacht, immer ein großer Festakt. Das ist dann schon wieder offizieller. Aber in den Vereinsgaststätten, da ging schon auch was, da ging es auch schon rund, glaube ich. Und das ist schon auch ein Zeichen von Vereinsleben, wie es aber wahrscheinlich in vielen großen Vereinen so ist. Ne? Und da haben sich die Strukturen jetzt natürlich ein bisschen geändert.
Jetzt sind wir da gelandet und zu Recht sind wir da gelandet. Und von den Feierlichkeiten gehen wir nochmal kurz zurück zum Jahr 38. Ich möchte gerne noch was ergänzen. Also 96 wird deutscher Meister im Wiederholungsspiel. Das ist alles bekannt und klar. Dass die Spieler teilweise Soldaten waren, ist auch klar. In dem jeweiligen Punkt und sie werden es am Ende alle. Also alle diese 11 Finalspieler sind Soldaten. Sie sind nicht die einzigen 96er, die Soldaten sind oder werden. Prozentsatz kann ich nicht genau sagen, weil es nämlich keine genauen Mitgliedslisten aus der Zeit gibt. Aber auch das gleich. 11 Finalspieler sind Soldaten. 5 davon überleben den Krieg nicht. Die fallen, beziehungsweise wie es dann so schön heißt, sind vermisst. Also sind irgendwo nicht auffindbar, aber tauchen eben auch nie wieder auf, sind also gestorben. Das lässt sich auf die weiteren Kader dieser Saison ergänzen. Wir haben uns jetzt aber erstmal bei unseren Nachforschungen auf diese 11 beschränkt und da kann man aus dem Bundesarchiv nachvollziehen, was die zumindest von dem, was erhalten ist, für militärische Karrieren gemacht haben und dann oder in welche, wo sie in Gefangenschaft geraten sind. Das ist, zeigt also einfach nochmal ganz klar dieses 38er-Finale. Sport ja, sportlicher Erfolg ja, aber der Krieg ist nicht weit und setzt sich dann geschichtlich da fort und auch 96 und das kann man dann vielleicht bis 45 sagen, ist natürlich genau wie alle anderen. Ja, Fußball wird noch gespielt, 96 nimmt auch nochmal an der Endrunde um die Meisterschaft teil, aber es ist aus den Vereinsmitteilungen der Zeit, lässt sich nachvollziehen, die besteht überwiegend aus Feldpostbriefen, in dem sich die Internet und so weiter gab es logischerweise nicht, Verbindung auch nicht und die sind auch dann nicht alles kann gesagt werden. Also die Orte, von denen sie schreiben, sind häufig nicht klar. Aber diese Vereinsmitteilungen sind die Möglichkeit, sich auszutauschen unter den Vereinsmitgliedern oder jemanden zu grüßen. Und es wird, taucht immer wieder auf, dass diese Post an den Frontabschnitten ganz begehrt ist. Also da wird 96 wirklich oder wird unterstrichen, was 96 auch für eine hohe soziale Funktion zu der Zeit hatte. Der Krieg endet, die Briten besetzen, weiß ich nicht, befreien Hannover, das ist vielleicht richtiger, von dieser Nazi-Herrschaft und verbieten alle Sportvereine. 96 hört also auf zu existieren für ein paar Monate und wird dann neu gegründet bei einer neuen Versammlung. Im Endeffekt besteht das weiter, was besteht. Es gibt ein paar Abweichungen. Bauermeister, der lange Vereinsführer, so heißt es dann, also wirklich Führer, Demokratie ist auch in der NS-Zeit abgeschafft, war, kann nicht wiedergewählt werden. So geht es aus diesem Protokoll dieser Wiedergründung hervor. Der war Parteigenosse, also NSDAP-Mitglied. Der kann da nicht wiedergewählt werden. Er wird nicht der Einzige gewesen sein. Aber das können wir tatsächlich bis heute nicht sagen, denn dieses eben genannte Vereinsheim wird ausgebombt 1941. Also das wird zerstört. Ganz viele der Akten aus der Zeit und auch aus der, den Jahren davor gehen dabei verloren. Wir haben Vereinsmitteilungen aus den 30er Jahren, ein paar, Krieg, glaube ich, 40, 41 und dann erst wieder aus der Nachkriegszeit. Also da ist manches Stückwerk, es kann sich nachvollziehen lassen, dass 96 zu der Zeit ungefähr 700 Mitglieder hat. Und wann genau wer, lässt sich nicht mehr nachvollziehen, aber das ist ungefähr die Größe und das ist eine unserer größeren Aufgaben, die mal einzuordnen, wer war da eigentlich bei der NSDAP und wer nicht, aber das ist, in 5 Jahren haben wir ein Ergebnis vielleicht, das dauert noch ein
bisschen. Ja, du sagst das, das fanden wir auch interessant, ne? 96 wird dann durch die Alliierten aufgelöst, wie alle anderen Vereine auch, weil sie eben zu diesem Nationalsozialistischen Reichsbund für Leibesübungen gehört haben und dann da erstmal natürlich ein Cut gemacht werden musste. Zum Glück für uns heute wurde das dann relativ schnell wieder neu gegründet. Ja, die Stadt lag in Trümmern. Ja, wir kennen alle die Bilder. Wie geht's jetzt weiter mit 96? Wie wird da so ein Vereinsleben und auch ja das, was ja eigentlich, du hast es vorhin gesagt, durch die GAU liegen, erstmals schon relativ ja, professionell jetzt noch nicht, aber was zumindest deutschlandweit mal vereinheitlicht wurde, wie wird das wieder aufgenommen?
Ähnlich. Also es gibt keine Gauligen mehr, das waren, ich glaube, solange das Deutsche Reich in seinen ursprünglichen Grenzen bestand, waren es 16, danach werden es dann ein paar mehr. Die sind logischerweise aufgelegt, Deutschland ist auch kleiner und es gibt vor allem erstmal überhaupt keine Kapazitäten für Fußball. Es wird gekickt. Es gibt dann diese Spiele, in denen eigentlich darum gespielt wird, zum einen Sport zu machen und zum anderen irgendwo auf dem Land sich Nahrungsmittel zusätzlich zu besorgen. Die sind nämlich knapp und organisierten Fußball gibt es nicht. Es gibt keine Kapazitäten dafür, also irgendwie längere Reisen anzutreten. Es gibt Knappheit an allem Möglichen und die Alliierten erlauben das auch erstmal nicht. Die sind natürlich absolut darauf aus, dass diese Strukturen, die es vorher in der NS-Zeit gab, nicht wieder entstehen können und müssen sich erstmal ein Bild verschaffen. Und nach weitet sich das aus und dann ab der Saison 47, 48 gibt es Oberligen, verschiedene. Und in der Bundesrepublik oder in der dann werdenden Bundesrepublik, die damals noch Ostzone, die dann zur DDR wird, die hält sich da raus und es wird dann im Westen aber nach und nach wieder Fußball gespielt und 96 landet wenig überraschend in der Oberliga Nord. Und da ergänzt Christoph mal, was er zur Oberliga Nord genau immer ausdrücklich gerne sagt und recht hat damit.
Genau, also der Spielbetrieb nimmt dann langsam Form an. Deutsche Meisterschaft wird ja dann auch ausgespielt und Oberliga ab 49, geht das dann schon wieder in richtigen Strukturen auch los. Das heißt, da findet ein regulärer Spielbetrieb auch statt. In den Jahren dazwischen ist ja was passiert auch und vielleicht spannend für die Oberliga, das gehört ein bisschen dazu zu unserer Geschichte und zu unseren Titelgewinnen, die wir immer als Außenseiter gewonnen haben. In jedem Jahr der Oberliga Nord von 49 bis 63 wird der HSV Erster. Nur 1954 nicht, da werden sie Zehnter. Und das war auch bis vor letztes Jahr auch das einzige Mal, als sie hinter St. Pauli gelandet sind übrigens. Und in dieser Saison, als der HSV 10. wird, werden wir eben Erster, Oberligameister und Deutscher Meister. Das ist schon nochmal vielleicht ganz spannend, um zu sehen, wir haben in der Oberliga Nord nicht diese dominante Rolle gespielt. Wir sind auch in der ewigen Tabelle der Oberliga Nord, auch, so viel darf man verraten, auch nicht Dritter hinter HSV und Werder. Das ist dann wichtig, wenn wir auch über die Gründung der Bundesliga sprechen, 64. Wir springen jetzt ein bisschen, aber das macht vielleicht nichts. Also da gibt es ja so eine Verschwörungstheorie, dass Eintracht Braunschweig nur wegen guter Kontakte zum DFB aufgenommen wurde in die erste Liga. Finde ich sympathisch, den Gedanken, mag auch was dran sein. Also es gibt tatsächlich Verbindungen zwischen Eintracht Braunschweig und DFB-Präsidium zu der Zeit. Richtig ist, dass in der sportlichen Wertung, so wie sie am Ende getroffen wurde, Braunschweig vor 96 lag. Nur wir sind deutscher Meister geworden. Wir hatten schon zwei Titel in der Tasche, eindeutig auch das bessere finanzielle Volumen. Und um das nochmal zu unterstreichen, wie bereit wir für die erste Liga gewesen wären, das waren viele Mannschaften damals. Also auch Arminia Hannover hat dagegen geklagt, VfL Osnabrück, Holstein Kiel, Bayern sowieso. Bayern München war auch nicht Gründungsmitglied der Bundesliga. Also es gab sicherlich ein Dutzend Clubs, die zu Recht gegen ihre Nichtaufnahme Beschwerde eingelegt haben. Nur um zu zeigen, wie bereit wir waren. Wir sind der erste Aufsteiger in der Geschichte der Bundesliga mit Borussia Neunkirchen. Ein Jahr später in den Aufstiegsspielen kamen über 60.000 Leute. Und wir sind dann gleich Fünfter geworden in der ersten Saison. Und erster der Zuschauertabelle für zwei Jahre. Sowohl 64-65 mit 40.000 Zuschauern im Schnitt, als auch 65-66 sind wir erster der Zuschauertabelle geworden. Eintracht Braunschweig 65-66 letzter. Die ja wohlgemerkt ein Jahr später deutscher Meister wurden. Also das zeigt nur, dass viele zu Recht sagen, wir wären durchaus als Gründungsmitglied befähigt gewesen.
Kurt Hoppert war derjenige, dem damals nachgesagt wurde, war der einzige Vereinspräsident in Norddeutschland eines Vereins. Und dem wurde nachgesagt, sehr gute Kontakte zum DFB zu haben. Und er war wohl auch einer der wenigen, der sich für die Einführung der Bundesliga ausgesprochen hat. Und das ist, glaube ich, das ist derjenige, welche, um den es da in den Gerüchten geht.
Ja, das nährt natürlich so eine Theorie.
Ja. Wir sind jetzt in den 50ern, Anfang der 60er. Wird jetzt gerade Fußball in Hannover zum Volkssport? Sind wir da jetzt so in dem Zeitraum, wo das dann so richtig boomt und 96 dann eben so langsam auch so ein Alleinstellungsmerkmal in der Stadt wird?
Absolut. Also Alleinstellungsmerkmal würde ich so vielleicht so weit noch nicht gehen, weil auch Arminia Hannover eine Rolle gespielt hat zu der Zeit. So schwer mir das fällt zuzugeben. Aber absolut hat es diesen Charakter. Also wir sprechen ja auch 1954 von dem Jahr, in dem Deutschland Weltmeister wurde. Das ist, glaube ich, bekannt, was das auch ausgelöst hat. Aber das ist auch in Hannover ablesbar. Das war 38, aber auch schon so. Und auch in den 30er Jahren, wie bei anderen Sportarten, wenn wir an Nürnberg denken und Schalke, das waren schon Clubs, die Massen angezogen haben. Und auch aus Hannover sind 38 schon sehr, sehr viele Leute nach Berlin gereist.
Und auch zum zweiten Spiel. Ne? Das war eine Woche später, nach dem Unentschieden im ersten war das Olympiastadion nicht nur wieder voll, auch die Anzahl an 96ern war im hohen nicht, aber im deutlich erhöhten fünfstelligen Bereich. Also man geht so von 20.000 ungefähr aus und das unter den Bedingungen, mit denen man damals dahin reisen konnte. Berlin ist nicht unendlich weit weg, aber die Autobesitzenden zu der Zeit dürften jetzt auch nicht, oder die Quote der Autobesitzenden dürfte nicht bei 100% gelegen haben.
Also kann man sagen, dass das auch die Zeit war des ersten Fanaufkommens bei Auswärtsspielen?
Ja, also wir können es von den Jahren davor nicht belegen, aber 38 definitiv. Es gibt ja auch Bilder von den Fans mit selbstgemachten Hüten, mit schwarz-weiß-grünen Regenschirmen, mit 96 drauf oder auch dieses berühmte Schild, das ihr kennt, hört keinen Spuk, seht keine Geister. Was übrigens ein Zitat ist von einem Schalke-Plakat, also da hat man darauf Bezug genommen. Das kann man so sagen.
Wo du das gerade ansprichst mit den selbstgebastelten Fan-Utensilien, damals ja Trikots, dadurch, dass sie wahrscheinlich noch nicht als Merchandise erhältlich waren, noch kein Thema. Wir haben in unserer Recherche, da haben wir auch vorher drüber gesprochen, immer die schönen Bilder gesehen, wo alle noch mit einem Anorak, mit einem beigen Anorak meist irgendwie im Block standen. Wie muss man sich das damals vorstellen? War Fußball einfach eine Wochenendbeschäftigung, wo man seriös hinging? Und dann irgendwann hat man sich selber Fan-Utensilien gebastelt, weil wir haben uns die Frage gestellt, wann so überhaupt dieses richtige Fan-Aufkommen, aber wann das so aufkam und die Leute gesagt haben, ja, ich möchte mich irgendwie anders kleiden und nicht mehr in meinem Anorak und meinem Kirchenoutfit zum Fußball gehen.
Das ist eine sehr gute Frage und der können wir uns ein bisschen nähern. Und zwar mit einem Zeitzeugenbericht, den wir auch schon, als wir den 54er Meisterfilm jetzt vorgestellt haben, ein paar Mal vorgelesen haben. Der gibt einen sehr schönen Einblick. ich würde den getragenen Hut und die Krawatte und den Trenchcoat nicht unbedingt jetzt als Zeichen von Seriosität werten, sondern einfach als Alltagskleidung, die man hatte damals. Tatsächlich ist es so, dass durchaus schon solche Elemente dazu kamen. Also Frau Rieper hat uns berichtet, und das ist wirklich spannend, ihr Vater war schon 38 beim Finalspiel, ist er angereist. Und sie ist mit ihm 54 auch nach Berlin, nach Hamburg gefahren zum Finale. Wie auch zum Halbfinale nach Stuttgart. Haben wir schon häufig erzählt.
Nach Düsseldorf
gegen den VfB Stuttgart im Sonderzug, als einzige Frau im Zug. Und die haben sich insofern ausgerüstet mit einer Tröte und es gab Ratschen natürlich. Und sie hatte eine schwarz-weiß-grüne Fahne, auf die 1938 gestickt war. Als Siegesbeweis damals. Und sie hat noch auf der Rückfahrt vom Finale Hamburg 1954 daneben gestickt. Und ihre Mutter hat dann die Fahne weggeschmissen, weil als sie wiederkam. Also es war so auf dem Weg zum Volkssport und es war auch da auch vielleicht schon so manchmal bei manchen ein bisschen gesellschaftlich verpönt, sich da zu sehr zu äußern und auszustaffieren. Aber es haben viele gemacht, ne? Und wir sehen auch in dem Meisterfilm sehr schön in diesen Aufnahmen, die wir digitalisieren lassen konnten, wie weit zum Beispiel auch die Kaiserslautern-Fans schon da waren, ne, mit selbstbestickten rote Teufeljacken und ähnlichem.
Also ja, und noch einer größeren Fahne, was man heute tatsächlich, also eine Art Schwenkfahne, muss man
genau,
sagen. Ne?
Genau. Also das ging so los, ne? Wie gesagt, so Keimzelle waren, würde ich sagen, Regenschirme, Hüte, also auch so Strohhüte, in denen man handschriftlich was gemacht hat. Das waren so erste Dinge. Und haben wir auch schon oft benannt. Steht hier vorne bei uns, 5 Meter entfernt im Schaufenster. Unserer Ansicht nach eines der schönsten Exponate, das wir haben im Archiv, ein schwarz-weiß-grüner Regenschirm vom Finale 54. Und da ist dann handschriftlich drauf gemalt, 96, 5:1, erster FCK. Also nach dem Spiel natürlich und Herberger und Co. sind K.O.
Und Herberger und Co. sind K.O. Ob das alle wissen, weiß ich gar nicht. Aber 96 spielt in diesem Finale, du hast das gesagt, als Außenseiter gegen den ersten FC Kaiserslautern, der mit seiner Mannschaft einen großen Teil des Kaders der 54er Weltmeistermannschaft bildet. 96 wird deutscher Meister, kein 96er ist dabei. Der Kader stand vorher. Riesenskandal, wie wir alle wissen. Und Riesenskandal, auch für die Menschen damals zumindest. 96 spielt als deutscher Meister nicht in einem internationalen Wettbewerb. Den gibt es nämlich noch nicht. Der Meister des Jahres darauf, Rot-Weiß Essen, spielt das erste Mal dann international. Wir wurden also um ein Jahr verraten und beschissen. Nein, das kann man so nicht sagen. Aber da ist dieser Wandel des Fußballs noch ein Stück weit sichtbar. Und auch um nochmal auf dieses Fan-Sein zurückzukommen, alle wissen, ab wann es dieses gut zu erkennende Kuttenfantum gibt, wie man sich da dann deutlich positioniert. Aber auch aus diesen Spielberichten aus den 30er Jahren wird natürlich von Anfeuerung berichtet. Was die genau machen, weiß man nicht. Und die Kleidung ist insofern auch zu erklären, Fußball wurde immer sonntags gespielt. Samstag war ein Arbeitstag, es wurde immer sonntags gespielt. Und sonntags ging man natürlich, ich weiß nicht, ob die alle erst in der Kirche waren, aber sich sonntags entsprechend mit Krawatte und Anzug und einem Trenchcoat und einem Hut als Mann zu kleiden, wird jetzt nicht nur beim Fußball so gewesen sein, um es mal ganz vorsichtig zu sagen.
Und 1954 war ja nicht nur der große Erfolg, sondern kam ja dann auch die neue Spielstätte, auf die wir eben schon so ein bisschen eingegangen sind. Wo hat diese Meistermannschaft ihre Saison 54 gespielt? Weil das Niedersachsenstadion wurde ja erst nach dem Meistertitel eröffnet.
Im Allenrede-Stadion. Nicht mehr in der Radrennbahn, die war nicht mehr zeitgemäß. Ich meine, dass in der Saison davor noch in der Radrennbahn zumindest teilweise gespielt wurde und dann zumindest diese Doppelung, die ja seit Eröffnung des Einredestadions begann, immer Radrennbahn, Niedersachsenstadion, teilweise auch nach Gegner sozusagen oder auch nach Verfügbarkeit, weil ja auch Pokalspiele auch da schon in Chammer-Pokal war es in der NS-Zeit, da stattgefunden haben, da ausgetragen wurden. Und jetzt springe ich schon wieder, aber gerade auch aus den 30er Jahren ist nach, also diese Gauliga, man muss das vielleicht erklären, da spielt dann neben 96 in der Gauliga Arminia Hannover, das ist noch ganz gut erklärbar, aber auch Lind 07 und der SV Algermissen, der sehr heimstark war und die großen Mannschaften in Algermissen schlägt, neben Werder Bremen, Eintracht Braunschweig, dem VfL Osnabrück, also es ist eine Liga, die ist gestreut, aber mit Vereinen, die wir uns heute nicht mehr vorstellen können. Oder auch besonders interessant der ASV Blumenthal. ASV, ursprünglich Arbeitersportverein, wird von den Nazis, also bei Bremen ist das, wird von den Nazis, also Arbeitersportvereine eher links geprägt oder aus nationalsozialistischer Sicht mindestens, sozialdemokratisch, kommunistisch teilweise. Und dieser Verein wird abgeschafft, wird aus der Liga rausgeschmissen und die Mannschaft bleibt aber zusammen und gräbt sich dann wieder nach oben oder schafft es nach oben zu kommen und spielt dann in dieser Gauliga, in der höchsten Liga wieder sozusagen. Nur heißt ASV dann eben nicht mehr Arbeitersportverein.
Jetzt ist man 54 gegen diese Übermannschaft aus Kaiserslautern deutscher Meister geworden. Jetzt müsste man ja denken, sowas gibt einen richtigen Push und einen Auftrieb und 96 ist jetzt wer in Deutschland. Christoph, nimm uns doch jetzt mal mit. Du hast es eben schon angerissen mit der Gründung 1963, dass man da dann nicht den Zuschlag bekommen hat, sondern BS. Wie waren jetzt so die, sage ich mal, 20 Jahre nach dieser Meisterschaft? So, nimm uns mal mit in die 60er. Da kamen ja dann einige Spieler, die bis heute eigentlich so mit die legendärsten Spieler sind, die 96 je hatte, ne?
Genau. Also, fangen wir nochmal mit 54 an. Also jetzt mit Abstand betrachtet ist 54 natürlich schon ein Ausreißer nach oben. Wir waren wirklich eher Mittelmaß in dieser Oberliga Nord, waren da keine Spitzenmannschaft. Dementsprechend kann man vielleicht auch die andere Seite, die andere Perspektive bei dieser Bundesliga-Gründung mal kurz versuchen nachzuvollziehen, auch wenn uns das als Fan nicht gelingt, nachvollziehbarerweise. Aber ich sagte es eben schon, 96 ist ein Club mit einer gewissen Macht und einem gewissen Selbstverständnis. Wir waren zweifacher deutscher Meister. Zu der Zeit war der Rekordmeister, ich glaube, FC Schalke mit 7 Titeln. Oder Nürnberg müsste schon 8 haben. Wenn wir jetzt von der Bundesliga-Gründung sprechen. Und wir hatten 2 Titel. Landeshauptstadt, frisch gekrönte Landeshauptstadt, ein Riesenstadion vor der Tür, das ja das zweitgrößte Stadion des Landes war, das Endspielort ist für deutsche Meisterschaften, DFB-Pokalspiele. Und mit diesem Selbstverständnis und dieser Power ist man aufgestiegen, ich hatte eben schon berichtet, und das ging auch sehr gut los. Man war eigentlich die Mannschaft, ja, schon fast die Mannschaft der Stunde, das war vielleicht der erste FC Köln, der hat eine sehr dominante Rolle gespielt in der Bundesliga-Gründung, es war eigentlich so die beste Mannschaft im Land, auch frisch deutscher Meister geworden, aber wir sind nach dem Aufstieg, haben uns gleich an die Tabellenspitze gesetzt, wir waren Tabellenerster, wir haben in Dortmund Rote Erde gewonnen, unser erstes Spiel gleich, die ja 2 Jahre vorher deutscher Meister waren. Es gibt so ein sehr ikonisches Kicker-Titelbild, Hannover kommt mit Fifi Kronsbein, wie er mit der Mannschaft einläuft, und sind auf Platz 5 gelandet. Und daraus hat sich natürlich ein bisschen was entwickelt. Also es wurde sehr viel Geld auch in diesen Verein gespült. Jetzt kann man, glaube ich, sagen, mit ein bisschen Abstand, mit wenig Erfolg, also mit wenig nachhaltigen Erfolg. Ich würde sagen, wir haben uns 10 Jahre lang dann in der ersten Bundesliga etabliert. Wir waren fester Bestandteil, aber vielleicht nicht in dem Maße, in dem man sich das gewünscht hat. Platz 5 blieb dann nämlich die Ausnahme. Und es kamen aber eben sehr viele Spieler. Das ist jetzt Weltpremiere. Ich glaube, wir haben es erst ein paar Leuten erzählt. Wir haben letztens die Vertragsunterlagen von Jupp Heynckes gefunden im Archiv. Das ist vielleicht nochmal eine ganz interessante Anekdote. Der ist zu uns gewechselt für eine stattliche Ablösesumme, 200.000 Mark von Borussia Mönchengladbach 1966, was sehr, sehr viel Geld war. Ja, und jetzt kann man mal raten, für wie viel Geld er 1969 zurückgewechselt ist. Späterer Nationalspieler, mehrfacher deutscher Meister, UEFA-Pokalsieger, Torschützenkönig.
Ich sage mal 50.000 D-Mark.
Ja, die Richtung stimmt. Für weniger, für 120.000 D-Mark.
deutlich
weniger. Genau, also es ist weniger als 200.000 Mark. Also das ist genau die richtige Antwort, weil man muss natürlich auch dazu sagen, weil der Vertrag auslief und er wollte wieder zurück. Aber wir sprechen hier von einem Nationalspieler, ne? Der dann eigentlich erst seinen richtigen Durchbruch hatte. Ähnlich glücklos lief es auch mit Cik Cajkowski, der ja große Erfolge bei Bayern hatte oder der erste Erfolgstrainer bei Bayern war eigentlich in dem Maße, der hier nicht richtig Fuß gefasst hat. Und auch immer vergessen, Josip Skopla. Josip Skopla gilt bei Olympique Marseille als bester Stürmer des 21. Jahrhunderts. Und wir sprechen von Konkurrenz wie Jean-Pierre Papin, Weltfußballer, Rudi Völler, die auch bei Olympique gespielt haben. Und Josip Skopla ist, glaube ich, bis heute noch mit 44 Toren in einer Saison Rekordtorschütze in der Ligue 1. der hier auch so sagen es Augenzeugen überragt hat, aber so richtig übersetzt in sportliche dauerhafte Erfolge haben wir es nicht. Wir haben Messepokal gespielt, viel und oft, ohne jetzt völlig durchschlagende Erfolge, aber auch das gehört natürlich dazu. Das waren auch schon bewegende Momente, bevor der UEFA-Pokal gegründet wurde, unter anderem auch gegen AEK. Aber es ist, glaube ich, nicht das bei rausgekommen, was man sich so erhofft hat. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, was den Zuschauerschnitt auch angeht, also wir waren ein absolut etablierter Erstligist und umso wichtiger war ja dann auch, glaube ich, dieses emotionale Wunder vom Wuppertal, dass wir es nochmal geschafft haben, diese Klasse auch zu halten, 1973.
Erklär's genauer, ist das ganz prägend.
Genau, ich fange vielleicht noch mal ein paar Jahre vorher an, also weil das auch noch mal ein wichtiger Punkt ist. Wir sprachen ja von Wendepunkten. 71 war noch mal ein wichtiges Jahr, da ist 96 75 Jahre alt geworden und wir haben dieses Jubiläumstrikot aufgesetzt. Das ist ein rotes Baumwollshirt, wie wir es damals getragen haben mit der weißen 96. Über mehrere Jahre haben wir eigentlich immer das gleiche Trikot getragen, aber mit so schwarz-weißen Karos an der Seite. Ist ja auch oft im Internet zu finden. In diesem Trikot haben wir die Nordamerika-Reise bestritten und unter anderem gegen den FC Santos mit Pelé gespielt in Vancouver. Und ja, das sind schon so Sachen, da fühlte man sich wahrscheinlich schon als großer Verein, ne? Goldener Lorbeerkranz auf der Brust und auch damals Pelé natürlich weltbekannt, der größte Fußballer der Welt. Und diese Vorbereitung hat aber dem Verein ein bisschen das Genick gebrochen. Man ist dann eigentlich eher Mittelmaß gelandet, hat sich dann im Abstiegskampf wiedergefunden. 1973 dann eben kulminierte dieser Höhepunkt am letzten Spieltag, dass wir nach Wuppertal mussten. Wuppertal damals auf dem UEFA-Pokalplatz, haben sich dann auch qualifiziert. Wir auf Platz 16, Eintracht Braunschweig direkt hinter uns. Und die hatten ein vermeintlich leichtes Spiel zu Hause gegen Düsseldorf. Und dazu gehört übrigens noch eine kleine Seitenanekdote, dass 96-Fans mit Wuppertal sogar eine Freundschaft hatten damals. Und dieses Spiel konnten wir aber in Wuppertal ja großartigerweise gewinnen, während Braunschweig gegen Düsseldorf verloren hat. Auch mit Augenzeugen letztens gesprochen, der war bei einem Spiel in Braunschweig und hat das auch live miterlebt. Also da gibt es ganz, ganz viele spannende Geschichten, aber der Jubel muss, glaube ich, ja, außergewöhnlich gewesen sein. Die Freundschaft mit Wuppertal war danach übrigens beendet. Also die wollten danach noch den Hannoveranern ankragen. Das ist auch ganz, genau, ganz witzig.
Also, um es nochmal ganz klar zu sagen, 96 hält die Klasse, Braunschweig steigt ab und wir haben auch, das ist schon länger her, vor einem Jahr oder vor zwei, einen Gast, einen Zeugen von diesem Spiel in Wuppertal gehabt, der ist damals mit seinem Lehrer dahin gefahren, auch vielleicht eine Konstellation, die man sich heute nicht mehr so unbedingt vorstellen kann, und der berichtet davon, Jubel riesengroß, Stadion nicht ausverkauft, natürlich kein Gästeblock, wie wir uns das heute vorstellen, und dann kam so eine Horde leicht bekleideter, also oberkörperfrei Wuppertal auf diesen Gästebereich zu gerannt. Er konnte nicht mehr genau sagen, wie viele Gästefans da waren, aber das dürfte, ja, das Spielergebnis hat jetzt dieser Beziehung nicht geholfen, ändert aber nichts daran, dass es dieses Wunder von Wuppertal gibt. Wir hätten es gerne häufiger.
Ja, die gleiche Person hat uns auch berichtet, und das sind so Anekdoten, über die wir immer sehr dankbar sind und die wir sammeln und die wir auch weiter sammeln wollen im Archiv, von seinem Auswärtstrip zu Ado Den Haag im Intertoto Cup. Und wir haben ja eine Zeit lang auch Intertoto Cup gespielt. Das war im Prinzip eine Beschäftigung in der Sommerpause, um, wie der Name schon sagt, einfach den Leuten noch weitere Toto-Tipps zu ermöglichen, damit die auf Fußball wetten können. Hat man diese Spiele ausgerichtet und so einen Pseudopokal installiert, der Intertoto Cup hieß, kein offizieller UEFA-Wettbewerb. Also eigentlich bedeutungslos. Hannover 96 hat dann auch oft gar nicht mal in Hannover gespielt, sondern auch mal in Osterode.
Auch später mal auf Sylt.
Auf Sylt, genau. Aber das war dann noch viel später, genau. Und der Kollege, mit dem wir da gesprochen haben, der war tatsächlich auch in Den Haag. Und die waren zwei Auswärtsfans damals im Intertoto Cup. Ja, und auch ganz witzig. Auf jeden Fall, die Freundschaft mit Wuppertal war dann beendet. 96 ist dann leider, das gehört auch zur Geschichte, das Jahr drauf dann abgestiegen. Kurzer Exkurs, gab dann eine Freundschaft mit den Hertha-Fröschen, die sehr, sehr intensiv war in den späten 70er Jahren, mit gegenseitigen Spielbesuchen, was zur Zeit des Eisernen Vorhangs gar nicht so einfach war. Also er sprach von einer stattlichen Zahl, die Zahl kann ich jetzt so nicht bestätigen, was für ein anderer Mensch, die dann auch 96 in Braunschweig begleitet haben, aus Berlin extra kommt. in diesen tristen Zweitliga-Jahren. Und haben auch sehr schöne Fotos aus der Zeit. 1973, um bei dem Jahr zu bleiben, haben wir 3 Spiele auch im Alenriede-Stadion durchführen müssen, weil das Niedersachsen-Stadion fit gemacht wurde für die WM 74. Kein Sieg geholt in den 3 Spielen. Sind dann ja auch pünktlich zur WM dann abgestiegen. Und die Jahre drauf ging es dann um die Existenz auch. Ne? Also um das nochmal weiterzuspinnen vielleicht. Wir hatten über Wendepunkte gesprochen oder mögliche Kipppunkte in der Geschichte. Das dürfte 76 mit ziemlicher Sicherheit gewesen sein. Die Lizenz wurde erst nicht erteilt. Die ist dann erst mit ganz viel Bemühungen und Entschuldigungen beim DFB nachträglich erteilt worden. Im Herbst war man dann schon wieder zahlungsunfähig. Schatzmeister hatte da mal ein paar Jahre später Scharnowske gesagt, die Telefonrechnung konnten sie nicht bezahlen. Also das Telefon wurde abgestellt. Es gab dann auch diese ominöse Platte, die steht aber auch 5 Meter von uns im Schaufenster. Die Schlagerparade von zugunsten von 96 wurde dann auferlegt, damit kein Song davon hat was mit 96 zu tun. Ich weiß auch gar nicht, ob die Interpreten überhaupt wussten, dass sie auf der Platte sind. Aber das Geld wurde wohl 96 zugute geschrieben von den Erlösen. Es gab dann viele Kampagnen von MV, 96 startet durch, wir ziehen mit und sowas. Also man wollte dann auch Leute gewinnen und Sponsoren gewinnen und ähnliches. Und erst Lenas, der damalige Innenminister von Niedersachsen, hat dann einigermaßen es geschafft, diesen Verein zu konsolidieren. Da gab es auch Dankesspruchbänder für ihn aus der Zeit. Und das ist schon ein Punkt, der hier in der Stadt wichtig ist, weil das genau das Jahr ist, in dem Arminia Hannover auch in die zweite Liga aufgestiegen ist. Und es gibt ganz viele Zeitungsartikel, die so ein bisschen an der Vormachtstellung auch von 96 kratzen. Und einfach mal in den Raum stellen, ist das die Ablösung und ist das die neue Nummer 1 der Stadt? Und das Klima bei diesen Spielen 1976 war schon so, hören wir es immer wieder, relativ angespannt. Also auch die Arminen reden davon oft. Bei Arminia gibt es die Verschwörungstheorie, dass 96 mit den guten Kontakten zum DFB erwirkt hätte, dass das Heimrecht getauscht wird in der Hinrunde. Weil normalerweise der Aufsteiger zuerst Heimrecht hätte oder so, wer auch immer das festgelegt haben soll. Jedenfalls hatten wir nach Spielplan Heimrecht und 56.000 Zuschauer kamen und das war zu dem Zeitpunkt sehr wichtig für die Finanzen. Damals haben die Zuschauereinnahmen in der Regel 80-90% des Umsatzes ausgemacht, nicht wie heute irgendwie 10 oder 20%. Und diese 56.000 Zuschauer haben 96 schon konsolidiert. Das ist schon richtig. Und wir haben auch noch gewonnen übrigens. Das zählt vielleicht auch noch zur Wahrheit dann dazu, in Richtung Bischofshohl. Auf jeden Fall waren das schon schwierige Zeiten. Und viele 96er zu der Zeit berichten uns auch immer, dass da schon auch so eine Stimmung in der Stadt war, dass man auch irgendwie 96 ein bisschen fallen und leiden sehen wollte. Und vielleicht auch ein bisschen mit dem Auge auch auf Arminia geschielt und gehofft hat. Letztlich ging es gut aus für uns. Später kam der OSV ja auch noch in die Liga dazu. Aber es waren schon Jahre, in denen 96 wirklich am finanziellen Limit gekratzt hat. Dieter Schatzschneider spielt natürlich eine Rolle, der dann sportlich nochmal einen ordentlichen Schub gegeben hat. Aber auch Ablösesumme. Auch das spielt natürlich damit
rein. Wisst ihr, für wie viel der verkauft wurde? Das sollte ja auch zur Rettung führen.
Ist es auch. Also ich glaube, man hat ja dann dieses Modell gewählt, dass er nochmal kurzzeitig an Fortuna Köln, bei Fortuna Köln geparkt wurde, bevor er dann zum HSV ging. Ich habe die Summe jetzt nicht im Kopf, aber es war, glaube ich, 1-2 Millionen, was aber damals wirklich ein absoluter Spitzenwert war. Und er war da ja auch als Spitzenstürmer geplant beim HSV. Damals ja, kann man glaube ich schon sagen, Europas Nummer 1. Schon eine europäische Spitzenmannschaft, schon vorm Europapokalsieg, 83. Aber das waren, glaube ich, jetzt eher triste Jahre. Da fällt auch der erste Trikotsponsor mit rein, mit Epon, dem Pelzhändler, 1976. Und die Jahre drauf dann Foucade. Wir haben dann einen weiteren Bericht von einem Zeitzeugen. Die hatten damals, gab es die Möglichkeit, Trikots auch von der Mannschaft zu bekommen. Also es gab ja keine Fanartikel, aber es wurden teils Originaltrikots auch den Fans ausgeteilt. Wie das bei den Ebon-Trikots ist, weiß ich nicht genau, ob das jetzt original Matchworn-Trikots waren oder ob es dafür ein kleines Kontingent gab. Jedenfalls hatten einige von den Roten Wölfe diese Ebon-Trikots an. und wurden auswärts dann immer als Ratten beschimpft, weil da dieser hässliche Nerz von dem Pelzhändler drauf war. Und dann haben sie die auch schnell wieder abgelegt, die Trikots. aber das ist auch vielleicht nochmal so eine Sache, also wie so diese ersten Fanstrukturen zusammenkommen, das ist auch ganz spannend. Da kann man so ein bisschen was tatsächlich aus den Stadionmagazinen rauslesen, weil es gab immer eine Ecke, 96 intern, in der über solche Sachen berichtet wurde. Und da verschwimmen so ein bisschen die Grenzen zwischen offiziell und inoffiziell. Rote Wölfe haben sich ja 69 schon gegründet. Dann kam 1971 der Club 96 dazu, so eine Art vereinseigener Supportersclub, wenn man so will. Ein bisschen unter dem Dach der Vereinsstrukturen, über den man auch Vergünstigung bekommen konnte, Auswärtsfahrten buchen konnte. Parallel gab es Admiral Theo als echte Person, der aber auch als Fanclub quasi Auswärtsfahrten ermöglicht hat. Da verschwimmen dann so ein bisschen die Grenzen. Die Rote Wölfe waren dann in diesem Club 96 Mal mit integriert, dann wieder nicht. Dann waren sie wieder nicht ganz genehm dem Verein. Also da gibt es auch ganz spannende Sachen, die man mal vertiefen muss.
Sehr gut, du hast gesagt, also in den 70ern, 80ern auch wieder geprägt von Geldnot, immer dem Vereinssterben von der Schippe gesprungen. Jetzt kommen wir in so eine Zeit, über die unsere Hörer dann jetzt schon auch mehr wissen. 1992 brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen, da haben wir in der Folge mit Jörg Sievers ja auch ganz, ganz intensiv drüber gesprochen. Aber, und das ist vielleicht so das Letzte, was wir jetzt machen, weil das auch wieder so ein Schicksalsjahrzehnt war, die 90er Jahre. Denn 96 im Jubiläumsjahr, im 100-jährigen Jubiläumsjahr steigt 96 in die dritte Liga tatsächlich ab. 97 kommt dann Martin Kind ins Spiel. Nehmt uns mal mit in die 90er. Wie war es da? Wie stand es da um unseren Verein?
Absolut trist. Also 92 gewinnt man den Pokal, glaubt ein Jahr danach noch aufsteigen zu können oder in der Saison noch aufsteigen zu können. Und dieser Vertrag, den wollen wir jetzt nicht, aber den Nachpokalvertrag, den 96 abgeschlossen haben mit Patrick, was da alles für Prämien drin stehen, was 96 niemals gewinnt, weder deutscher Meister noch irgendwelche internationalen Titel. Spannend. Und dann dauert es 4 Jahre, 100 Jahre Hannover 96, willkommen in der dritten Liga. Also das war eindeutig ganz anders geplant. Und dann spielt man in der Regionalliga. Die ist heute natürlich die vierte Liga, es war damals eine mehrgleisige dritte Liga. Und ja, da sind dann so Vereine wie der VfL Herzlake oder Sportfreunde Rickling, immerhin aus Hannover, mittlerweile insolvent, also auch kein Verein, der zuschauermäßig eine größere Rolle gespielt hat. Gefühlte 10 Vereine aus Hamburg, es sind nicht ganz so viele, aber Altona 93 noch als einer der bekannteren, die Amateure des HSV, VfL 93 Hamburg und Concordia, und ist schon deutlich regionaler an dieser Stelle.
Dazu muss man sagen, dass ja das aber immerhin eine positive Euphorie auch ausgelöst hat.
Ja, das stimmt.
Die Mannschaft war ja absolut jung. Ihr kennt die Namen alle, was für Talente da auch gespielt haben, auch mit viel Glück, was dazu gehörte, aber es war eine absolute Euphorie wieder da. Es kamen wieder über 10.000 Leute ins Stadion und 96 war wieder so ein bisschen auf dem Zettel. Man hat oben mitgespielt, alles kurz und klein geschossen in 2 Jahren in der Regionalliga.
Jeweils über 100 Tore?
Über 100 Tore, einmal 105, einmal 125, also alles bombardiert, und das war dann auch wieder schick. Wenn wir ein paar Jahre zurückgehen, diese Tristesse davor, das ist, glaube ich, etwas, was man heute kaum mehr begreifen kann, wie trist das eigentlich war. Also das Stadion hatte teilweise unter 5.000 Zuschauer im Niedersachsenstadion gegen Wattenscheid und was weiß ich was. Den Abstieg hat eigentlich niemand interessiert. Wenn wir in unserer Generation, die wir jetzt so 10 waren zu der Zeit, 12, 13, 14, mal uns umfragen, war man in seiner Grundschulklasse oder in seiner Orientierungsstufenklasse alleine als 96-Fan. Das geht durch alle 96-Fans, die man in der Altersklasse befragt, haben dieses Erlebnis gemeinsam, dass einfach ein Abstieg war und der glaube ich auch viele deswegen so sehr an diesen Verein gebunden hat, weil man gedacht hatte, das unwürdiger geht das gar nicht. Du bist 4 Jahre vorher Pokalsieger, du hast 2 deutsche Meistertitel im Schrank und steigst ab und niemand interessiert's. Und ich glaube, das ist für viele auch ein Antrieb gewesen. Und umso schöner waren, glaube ich, diese zwei Regionalliga-Jahre, weil da ging es ja wieder um was.
Ja, wobei, jein. Ne? Also es ging um was, die Mannschaft war toll, das absolut. Und dann muss man sich aber analog zur heutigen Regionalliga, es gab keinen direkten Aufstiegsplatz für die Regionalliga Nord. Es wurde mit der Regionalliga Nordost ausgespielt, während die anderen beiden noch jeweils einer der zweiten mit aufgestiegen ist. Und 96 spielt gegen Cottbus. Wir kennen alle die Geschichte dazu. Ergebnis, also Licht aus und so weiter und so weiter. Ob nun wahr oder Zufall, technischer Defekt, Ergebnis ist 96 gewinnt überragend die Regionalliga, steigt nicht auf, spielt noch ein Jahr in der Regionalliga. Ist also in der Versenkung immer noch ein Stück weit, denn eine mehrgleisige Liga, dritte Liga, hat natürlich auch deutlich weniger Aufmerksamkeit national gehabt. Im zweiten Jahr wird es dann sogar knapp mit dem Titel. Deswegen gerade bei Arminia Hannover, die spielen da längst nicht mehr die Rolle für 96, spielen aber in derselben Liga und gewinnen in Hannover, also im Niedersachsen-Stadion in Hannover ohnehin 4-3, letzte Minute, Sievers macht einen Fehler und ab da ist Eintracht Braunschweig die ganze Zeit Tabellenführer, fast die ganze Rückrunde und erst, wir sind zeitlich fast da, am 1. Mai, das ist ein Freitag, spielt Eintracht Braunschweig in Oldenburg unentschieden. Und 96 spielt am Sonntag bei Werder Bremen 2 im Weserstadion vor 4.800 Zuschauern oder so, davon 4.500 aus Hannover und gewinnt da 3-1. Das ist also in meiner Generation ganz, ganz spannendes Spiel, denn darauf folgt dann, das war der 32. Spieltag, am 33. Spieltag, das Spiel in Braunschweig. Das ganz Entscheidende. Asamoah in der 54. Minute macht das 1-0, das Spiel ist zu Ende, Braunschweig wird am Ende noch eingefangen, ist Zweiter, 96 spielt wieder um den Aufstieg gegen Tennis Borussia Berlin, heute ein Verein unter Ferner Liefen, damals von der Göttinger Gruppe ordentlich gepäppelt, mit großen Spielern, Riesenglück, Hinspiel 2-0 verloren, Rückspiel 2-0, weiß nicht, 83. Minute, der Milovanovic-Verrückzieher, dann Verlängerung, ein Tor für DB zählt nicht, Elfmeterschießen, Sievers in seiner Sievers-Manier, 96 ist wieder Zweitligist. Und das geht dann ein Stück weit bergauf, 4 Jahre lang nämlich. Und dann ist man Bundesligist für viele, viele Jahre.
TB war unser Hoffenheim eigentlich. Ach, krass. Keine Zuschauer und künstlich Geld von außen reingepumpt, alles gekauft, was auf dem Markt war. Ich glaube auch noch sogar Kovacic. Ne?
Und danach, genau, als wir aufgestiegen sind.
Also immer auch bei den Gegnern auch immer so ein Transfergerüchte gestreut und so. Also ganz, ja, Göttinger Gruppe kann man übrigens auch nachlesen, was daraus geworden ist. Ja.
Abschließend müssen wir einen Namen noch nennen, der ja auch personell die Brücke bis in die heutige Zeit schlägt, denn Ende der 90er, Jörg Sievers hatte den Namen schon mal genannt, gab es diese Geschichte um Utz Klaassen, die könnt ihr uns gleich nochmal kurz erzählen und dann kam ja, und bis heute sitzt er da oben, Martin Kind. War das auch mit Utz Klaassen auch so ein Knackpunkt und mit Martin Kind? Jörg Sievers hat das ja doch relativ deutlich gesagt, ein positiver Wendepunkt für 96. Wie blickt ihr auf diese Personalien?
96 war, also wir haben ja eben von der Tristesse gesprochen und da gab es noch, ich weiß den Vornamen gar nicht mehr, den Zahnarzt Wöpse, der Präsident war, und Utz Klaassen, das war unwürdig, ne? Das muss man wirklich einfach mal so sagen.
Inwiefern?
In der Außendarstellung trist, also wie sich da in den Zeitungen gestritten wurde, also ich will keinem Dorfverein zu nahe treten, aber so wurde da miteinander umgegangen, als hätte das irgendwie keine Relevanz, unangenehm, muss man schon wirklich sagen, und auch finanziell nicht auch von der Hand in den Mund so ein Stück weit.
Zumal bei den Fans ja damals Franz Gerber einen Heldenstatus hatte. Franz Gerber war ja nicht nur Spieler der Aufstiegsmannschaft 85 unter Biskup als Routinier, sondern hat den Verein ja dann nach dem Aufstieg maßgeblich zusammengestellt mit Reinhold Fanz und ist, wenn man so will, Vater des Erfolges in diesen ersten Zweitliga-Jahren. Und ihm wurden dann ja immer so finanzielle Dinge vorgeworfen, nicht hundertprozentig im Blick zu haben. Und Utz Klaassen war da so gewissermaßen sein Gegenspieler. Und da waren die Sympathien der Fans klar verteilt, sag ich mal, zugunsten von Gerber.
Und auch Utz Klaassen vor allem gesagt, ich verkaufe die Spieler, wir brauchen das Geld. Und Martin Kind, das muss man aus heutiger Perspektive auch mal sehen, wurde dann als Retter gefeiert. Der eben diesem strengen Blick aufs Geld 96 davor gerettet hat. Und bei dieser Mitgliederversammlung 97, da gab es Standing Ovations, wäre zu wenig gesagt. Es wurde wirklich gejubelt, ungefähr so wie bei der Abwahl von Präsident Kind. Das ist ziemlich analog zu sehen. Und diese Jahre dazwischen, der hat natürlich gute Sachen für 96 gemacht. Das steht völlig außer Frage. Und hat aber nebenbei sich große Anteile auch, sagen wir mal, unter dubiosen Umständen, weiß ich nicht, ob man das so sagen kann, aber hat sich den Verein selber verkauft. Also es gibt dann irgendwann die KGaA und der e.V. verkauft dann die KGaA oder übergibt. Also das ist zu relativ geringem Wert. Da hat ein Wandel in dieser Wahrnehmung stattgefunden. Das heißt nicht, dass mit Kind auch viele wichtige Dinge verknüpft sind oder in dieser Zeit viele wichtige stattfinden, der Europapokal, das ist alles überhaupt keine Frage. Aber ja, es gibt immer auch ein großes Aber, das müssen wir jetzt gar nicht vertiefen. Da gibt es unterschiedliche Meinungen, mindestens zu Martin Kind.
Jedenfalls war die Erleichterung zu dem Zeitpunkt sehr groß, dass jemand die Verantwortung übernimmt und auch Seriosität ausstrahlt und eine gewisse Verlässlichkeit, weil das ist das, was dem Verein die Jahre davor absolut abhanden gekommen ist. Ne? Also ich wüsste keinen Verein in Deutschland, der jetzt, es gibt vielleicht fünf Vereine in Deutschland, die da mithalten können, ne? Schalke 1860. Also das sind so die einzigen, die mir einfallen in der Kategorie, die wirklich solche Geschichten schreiben können. Und was bei 96 in den 70er, 80er, 90er Jahren so auf Management- und Präsidentenposten passiert ist, das ist schon sehr bunt. Und da hat dann jemand Verantwortung übernommen, das wurde honoriert. Und man muss aber, glaube ich, auch dazu sagen, dass die Verantwortung da zu tragen, die muss man natürlich auch im Kontext sehen, was für ein Potenzial 96 hat. Ne? Ich meine, wir haben, wie gesagt, in zwei Jahren alles kurz und klein bombardiert in der Regionalliga. Das heißt, sportlich gute Chancen mit 18-jährigen Spielern, die einen absoluten Marktwert hatten. Fabian Ernst, Otto Addo, Gerald Asamoah, das sind auch durchaus
Sebastian Kehl und
später so dann, und genau. So also da wo ist ja auch Kapital drin in so einer Mannschaft. Wir spielen in einem großen Stadion, das ziemlich sicher Spielstandort der WM 2006 wird, auf die sich Deutschland gerade bewirbt. In der Landeshauptstadt Niedersachsens mit großen Unternehmen ansässig, die auf die Expo 2000 vorbereiten. Also das ist jetzt kein Harakiri-Akt, würde ich jetzt sagen, aus unternehmerischer Sicht, sondern das ist schon auch interessant. Also hätte in einer unternehmerischen Position auch nicht davor zurückgeschreckt zu sagen, na, das schaue ich mir mal an.
Und Entschuldigung, jetzt will ich noch was dazu ergänzen, das ist nämlich auch ganz spannend, wir haben ja beide gesagt, wir haben eine lange 96-Tradition und wenn man dann sieht, nicht nur, aber auch die Ultraszene ist natürlich ein Riesenkritiker von vieler Dinge, die Martin Kind gemacht hat und ich will nicht sagen, Martin Kind hat die Ultras erfunden, aber als er Präsident wird, gibt es zur Rückrunde 97-98 tauscht Martin Kind 200 Karten des damaligen Fanblocks des Kutten-Fanblocks, will ich mal sagen, H31 gegen Karten für K36 rum. Also ein Platz oben auf der Westtribüne. Es waren keine Zuschauer da, das kostet auch nichts. Also dieser Umtausch kostet nicht zusätzlich. Und da entsteht der erste Ultra-Block. Da gibt es ein Megafon, da sind 150, 200 Leute. Und erst später, also in dem Halbjahr danach oder in der Saison danach, wird in den I32 umgezogen. Also Martin Kind ist durchaus damit zu verknüpfen. Er weiß bestimmt nicht, was daraus werden wird. Das weiß ja niemand, der in diesem Block steht. Da sind dann eher die prägenden Themen, also es fällt doch niemandem auf, dass das Stadion so leer ist. Das ist zu der Zeit absolute Normalität. Was negativ auffällt, dass wenn man mitten im Bengalo entwischt wird, dass das 80 Mark kostet. Strafe, also es gibt kein, aber 80 Mark, das hat uns alle fassungslos gemacht. Aber sportlich wird es dann besser.
Genau, was dann folgt, wisst ihr glaube ich alle, Aufstieg unter Ralf Rangnick in die erste Liga. Unser Niedersachsenstadion wurde zur Arena umgebaut. Es gab diesen tragischen Tod von Robert Enke, der auch ein ganz wichtiger Moment natürlich in diesen 130 Jahren für die Stadt, für die Region und für den Verein auch war. Die Europareisen 2011, 2013 und dann kommen wir so langsam dann im Jahr 2026 in der zweiten Liga an, wo wir, und das finde ich so interessant, wir haben ja 1938 das Finale gegen Schalke 04 gespielt und jetzt finden wir uns im Jahr 2026 wieder mit Schalke 04 oben in der Tabelle wieder. Es geht darum, wer steigt auf. Viele wünschen sich im Oberhaus, glaube ich, dass beide hochkommen, Schalke und 96. Warum wünschen Sie sich das? Weil beide Vereine eben diese tiefe Tradition haben. Ja, das heißt, wir haben jetzt mal so 130 Jahre unseres Vereins so im Schnellgalopp durchgeschaut. Da gibt es natürlich ganz viel, wo man auch nochmal tiefer mit einsteigen kann. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr uns da mit eurer Expertise heute beehrt habt. Was mich noch interessieren würde, ihr arbeitet ja nun auch schon ein paar Jahre im Archiv und was ist so, ihr habt ja coole Anekdoten dabei gehabt jetzt schon, aber was ist so eure Lieblingsstory, Lieblingsanekdote, die euch so beim Buddeln und beim Graben so begegnet ist, wo ihr immer mal wieder drüber lacht, drüber schmunzelt, weint, was weiß ich?
Ja, weiß ich gar nicht, ob ich da wem auf die Füße trete, aber wie schon gesagt, ist 96 ein Club, der immer auch mal mit so halbseidenen Dingen in Verbindung gebracht wird und man findet einfach in diesen Vertragsunterlagen immer wieder interessante Sachen und da gab es dann Anfang der 90er den Leine-Club, der versprochen hat, mehrere Millionen D-Mark über Sponsoren zu sammeln für den e.V. und hat dafür als Vorschuss VIP-Karten bekommen in einem gewissen Wert. Und es ist aber wenig Geld zurückgeflossen. Eigentlich dem Briefverkehr nach gar kein Geld. Und ja, das geht dann in eine rechtliche Auseinandersetzung zwischen dem Leine-Club und dem Verein und dann endet dann letztlich im Entzug der Dauerkarten, der VIP-Dauerkarten. Also das ist ein schönes Beispiel, wie viele Leute sich auch immer in so einem Lichte des Traditionsvereins dann auch immer gerne sonnen. Davon haben wir viele Sachen in den Vertragsunterlagen. Also ich lese auch immer gerne in den Spielerverträgen, welche Spieler jetzt nachts in der Disco getroffen wurden und das gegen Vertragsinhalte verstoßen oder auch interessant, wer eigentlich alles so Nebenjobs hatte. Also es gab auch einen Spieler, ein Erstligaspieler, der hat in den 60er Jahren sich nebenbei einen Verdienst gemacht mit der Vermietung von Kissen. Also der hat tatsächlich Sitzkissen in die Sachsensteine vermietet und dann wurden diese Sitzkissen nicht immer zurückgebracht und der Verein hat dann in der offiziellen Vereinsmitteilung gebeten, dass man doch bitte diese Sitzkissen ordentlich abgibt, weil der Spieler doch auch eine Frau und ein Kind hat und durch diesen Nebenerwerb auch angewiesen ist. Also das kann man sich alles gar nicht mehr vorstellen, oder?
Und grundsätzlich diese Provinzialität, wir haben auch was gefunden zu dem Zustand des natürlich deutlich kleineren VIP-Bereich nach Spielen, was da nicht weggeräumt wurde und schmutzig war und über sowas ist, da läuft die offizielle Vereinskommunikation.
Oder vielleicht auch mal was Schönes, jetzt dann trete ich mal keinem auf die Füße, aber die Mannschaft hat auch ihrem Schatzmeister, also quasi ihrem, ja mehr oder weniger ihrem Chef oder Sollzahler, zu Weihnachten 74 eine kleine Wachteleipfanne geschenkt. Also so eine kleine Bratpfanne, in der so Wachteleier. Mit Signatur. Also das hat, glaube ich, Jörg Schmadtke jetzt im Winter nicht bekommen von der Mannschaft. Aber
ja, war ja auch nicht so lange da.
Kann man sich nicht so vorstellen.
Auch ganz großes Exponat. Und wir sind jetzt wirklich bei den gibt es Negativbeispiele? Sie gehören alle zur Geschichte von Hannover 96. Wir haben das aktuelle Maskottchen ist Eddie. Eddie hat den Kinderfanclub Eddies Rudeln und 96 hatte aber schon mal ein Maskottchen oder mehrere Maskottchen, ein ganz bekanntes, Hanno der Wolf. Hanno der Wolf läuft in einem Wolfskostüm mit irgendeinem Menschen drin im 96-Trikot nach dem Sieg über TB über die Tatanbahn. Ja, 96, wieso hat 96, Wolfsburg ist um die Ecke, eigentlich einen Wolf? Weiß man nicht so genau. Es fällt dann aber doch irgendwann auf, den gibt's nicht so lange. Aber das ist so, ja, ein Stück weit Wandtapete. Und davon gibt's echt ein paar Beispiele.
Jetzt tatsächlich wegen Rote Wölfe, ne? Weil nichts Besseres eingefallen ist. Und 96-Fans damals einfach lange Zeit synonym Rote Wölfe waren. Und dann ist einem, obwohl es zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr aktuell war, einfach nichts anderes eingefallen.
Und Hanno ist ja ein perfekter Name, muss ich sagen.
Absolut. Also
da bin ich traurig, dass das Maskottchen nicht immer noch Hanno heißt, weil das ist natürlich perfekt passend.
Ein Exponat möchte ich noch loswerden,
ja.
Weil die Geschichte dahinter gut ist. Hatten wir hier auch letztens im 96 aktiv mal einen Artikel drüber geschrieben. Wir haben die Originalmütze von Fifi Kronsbein. Ja, wie gesagt, sie hängt hier auch im Schaufenster. Und die hat uns ein 96-Fan ausgehändigt. Er hat sie tatsächlich eigenhändig gefangen, als er in Uerdingen war beim Aufstiegsspiel 1975. Und Fifi Kronsbein, ja viermaliger Trainer, später auch mit Mordanklage auf der Strafbank. Aber das müssen wir mal anders mal vertiefen. Aber macht uns natürlich in der Arbeit auch immer glücklich, dass wir solche Sachen dann auch mal bekommen dürfen.
Und auch da, jetzt zum Abschluss, Schleichwerbung ist es nicht, Werbung für diese Schaufenster, denn da steht auch Fifi Kronsbein als großer Krug. Denn Meistertrainer 54, das Land Niedersachsen, lässt sich nicht lumpen nach diesem Meistertitel und schenkt, was ist das, Zinn? Silber wird es nicht sein. Ein Zinn-Tablett, in dem das eingeprägt ist. Der Ministerpräsident lässt grüßen mit seiner eingravierten Unterschrift und da stehen dann die Becher der Finalspieler drauf. Jeder hat so einen lumpigen Zinnbecher, wo der Name eingraviert ist und in der Mitte steht der große Krug, nämlich der Trainer Pfiffi Kronsbein. Auch atemberaubend. Also gefällt mir richtig gut, würde man heute nicht mehr so machen, aber absolut spannend, was, wann, wie verschenkt wurde.
Letzte Frage. Wenn man sich jetzt vorstellt, das Archiv brennt, ihr müsst da was retten. Wo, Christoph, läufst du hin und was rettest du auf jeden Fall? Und Janis, wo läufst du hin, was rettest du?
Ich glaube, würde tatsächlich erstmal zu den Trikots rennen und die alle mir auf den Arm legen. Und gerade jetzt, wo diese ganze Trikot-Retro-Welle so rollt und die Preise verdorben werden, die ohnehin schon in Sammlerkreisen mir zu hoch waren, möchte ich fürs Allgemeingut aufbewahren. Trikots gehören ins Archiv und nicht in private Hand.
Während Christoph um die Ecke zu den Trikots rennt und sich der Gefahr eines Erstickungstodes hingibt, mache ich es mir etwas einfacher und nehme weiter vorne gegliedert das Telegramm von Hindenburg, wir haben vorhin drüber gehört, und die Chronik mit. Damit haben wir nicht alles, aber und Christoph soll auch überleben natürlich.
Und die Chronik ist ja dementsprechend euer ältestes Exponat.
Ne? Es ist das richtig, älteste, ne? Exponat, ja.
Und dementsprechend auch das wertvollste?
Das ist ja, immer nur den Materialwert, und, ideell ja. Natürlich auf ja. Jeden Fall, wenn ja. Man den Materialwert bewisst, mit Sicherheit nicht, aber klar, ist sie.
Ja, sehr krass. Vielen, vielen Dank. Bis dahin, wir wollten euch nochmal die Möglichkeit geben, etwas Werbung in einer eigener Sache zu machen. Ob ihr Spenden braucht, ob ihr sagt, ihr wollt nochmal Exponate sammeln, ob unsere Hörerinnen und Hörer Anekdoten sammeln, noch irgendwie einen Opa haben, der irgendwie Tagebuch geführt hat oder irgendwas hat, wollten wir euch einmal noch die Möglichkeit geben, mal nachzufragen und einfach mal bekannt zu geben oder durchzugeben, was ihr so sucht, was ihr braucht und welche Unterstützung ihr euch wünscht.
Wie viele Minuten haben wir dafür Zeit?
Du hast schon super Stichpunkte genannt. Also nicht materielles. Anekdoten sind für uns super wertvoll. Darüber freuen wir uns sehr. Also ich hatte auch den Zeitzeugenbericht von Frau Rieper angesprochen vom Finale 54. Über sowas freuen wir uns sehr. Also
wie haltet ihr die fest? Schreibt ihr sowas dann mit und dokumentiert genau. Das?
Ja? Das haben wir noch nicht so richtig institutionalisiert, aber wir sind dran. Wir schreiben sowas auf.
Und heißt auch, wenn jemand es nur leihweise zur Verfügung stellt. Wir haben natürlich auch Digitalisate, also auch das, wir nehmen es gerne als Dauerleihgabe, als Geschenk, als Übergabe, aber auch ein Ausleihen hilft uns schon weiter.
Genau. Und also das sind so nicht materielle Dinge, einfach Geschichten, die wir gerne sammeln. archiv@hannover1896.de. Also nicht Hannover 96, sondern hannover1896.de ist wichtig an der Stelle. Dann erreicht es uns auch. Bei materiellen Dingen, klar, wir kaufen nicht und wir verkaufen nicht. Das heißt, wir sind auf Schenkungen angewiesen und da würde ich sagen, also Zeitungsartikel brauchen wir nicht. Wir haben Zeitungen noch und nöcher und letztlich sind die in den jeweiligen Archiven auch gut aufgehoben. Bei der Hatz oder wo auch immer, Stadtarchiv. Aber diese persönlichen Sachen, Fotos, vor allem Fotos oder auch Fanartikel bis in die 70er, 80er Jahre rein. Ab den 90ern ist es Massenware, brauchen wir es nicht, aber das, was so 70er, 60er, 50er Jahre ist, das sehr, sehr gerne. Alles, was davor ist, sowieso. Da freuen wir uns immer sehr, wenn man dann Kontakt sucht. Und bei Trikots ist es auch so, da haben wir eben sehr lückenhaften Bestand, aber wir haben ein paar sehr große Schätze. Und da freuen wir uns immer, wenn man an uns denkt und bevor man
auch von vor 10 Jahren, ne? Also genau. Auch die nehmen wir aus den 90ern alles und jetzt grätsche ich dir so rein, aber wenn irgendwer uns ein größeres Geschenk machen will, dann würden wir vielleicht so 10 Schiffscontainer nehmen, die uns irgendwer ausbaut und am Rand des Stadions deponiert, um daraus ein Museum machen zu können. Christoph grinst nur, das muss er auch sagen. Es wird begeistert, es wird überragend. Wir werden Tag und Nacht daran.
Ja, unser Ziel ist ein Museum im Stadion oder in Stadionnähe, ganz klar.
Das wär's. Wir drücken euch dabei die Daumen. Und danken euch ganz herzlich für eure Zeit und hoffen wirklich, dass wir uns nochmal wiedersehen und nochmal ein bisschen über die Entstehung der Fanszene sprechen können, weil das wird unsere Hörer natürlich auch brennend interessieren. Und jetzt wünschen wir uns allen eine schöne Jubiläumsfeier.
Vielen, vielen Dank auch von mir. Es war mir eine Ehre. Ich war stiller Teilhaber dieser Folge. Henrik, danke an dich. Danke an Christoph und Janis. Und ja, lasst es krachen, feiert die 130 Jahre und bis bald. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Thank you.